Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das neue Jahr hätte für Borussia Dortmund nicht schlechter beginnen können. Drei Niederlagen in Folge bedeuten Mittelmaß statt Champions League. Das ist ein Desaster für diesen großen, stolzen Club und könnte für Trainer Louis Schein, der eigentlich mit riesigen Hoffnungen gestartet war, das Aus im Job bedeuten. Das sind unsere Themen. Endspiel für Şahin? Fragezeichen. Der emotionale Abschied. Omar Marmoush verlässt Eintracht Frankfurt. Beifall umrauscht. Und leichtfertige Leipziger. Zum ersten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte verspielen sie einen 3-Tore-Vorsprung. Das 3:3 in Bochum ist zu wenig für diesen ambitionierten Club. Und damit darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, deutscher Rekord-Nationalspieler, glaubt, dass Kimmich und Musiala bei den Bayern ihre Verträge verlängern werden. Und dann wird das auch so kommen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Philipp Hinze, unser Experte bei Sky Sport News, unter anderem für RB, aber auch für alle Transferfragen, Transfer-Update. Und erste Meinung, RB braucht im Sommer eine neue sportliche Achse. Ein herzliches Willkommen auch an Michael Markus, Sportchef Bild im Westen. Und er findet, die BVB-Bosse müssten Louis Schein eigentlich von seinem Job erlösen. Und Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, seit August 24 als Spieler, unter anderem Meister und Pokalsieger mit dem VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Waren Sie heute schon in der Eistonne?
Noch nicht heute, weil ich ja auf Reisen gehen musste in Richtung München.
Ja, ich habe mir aber sagen lassen, dass Sie regelmäßig ganz früh aufstehen, laufen und dann in die Eistonne gehen. Ist das so richtig?
Ja, das zieht sich seit meiner Spielerkarriere durch. Selbst die Läufe im Urlaub, die wir mitbekommen haben, die habe ich immer vor dem Frühstück absolviert. Und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne früh aufsteht, seinen Sport macht, in die Eistonne
genau?
Und dann ins Büro. Ja, so zwischen 5.30 Uhr und 7 Uhr mit unseren Athletiktrainern, die auch sehr engagiert sind und mir meine Grenzen aufzeigen, muss ich ganz klar sagen. Aber macht unglaublich viel Spaß, wenn man das natürlich auch in der Gruppe macht.
Ja, wow. Ne? Also hier haben jetzt alle so ein bisschen so verlegen auf den Boden geguckt. Aber das ist das Erbe noch von Felix Magath oder war das vorher auch schon so, diese Laufaffinität?
Ja, wir kommen ja aus derselben Heimatstadt. Vielleicht war der schöne Busch, das ist da so ein schöner Park, durch den wir da immer gelaufen sind. Vielleicht hat mich das so sehr geprägt. Ich hatte ihn ja dann als Spieler auch 4,5 Jahre leben dürfen, dass das nach wie vor in mir drin ist. Aber grundsätzlich glaube ich, in unseren Positionen, egal ob Sportdirektor, Geschäftsführer ist, wo man doch auch viel telefoniert, am Schreibtisch sitzt, ist es auch wirklich ein guter Ausgleich. Ich brauche das auch, merke ich auch im Privatleben. Selbst meine Frau sagt, ich wäre da manchmal nicht ganz so zu genießen, wenn der Sport nicht immer am Alltag dabei ist.
Ja, und gestern war es ja sehr wechselhaft, super eingestiegen, 3-0-Führung in Bochum am Ende verspielt. Warum hat die Mannschaft diese Schwankungen?
Ja, zunächst mal haben wir wirklich gut angefangen. Ich glaube, Bochum ist wirklich ein sehr schwer zu bespielender Gegner. Es ist unangenehm dort, weil das Publikum auch immer hinter ihrer Mannschaft steht. Wir sind super ins Spiel reingekommen, haben sicherlich auch das 1-0 sehr glücklich erzielt. Das 2- und das 3-0 war dann doch auch ordentlich rausgespielt von uns. Und es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir schon die ein oder andere Führung hergegeben haben. Und da gehen wir sehr, sehr sorglos mit unseren Zielen, aber auch mit der jeweiligen Situation innerhalb eines Spiels um. Weil es gestern einfach total unnötig war. Es war ja nicht so, dass Bochum, sag ich mal, dann die aktivere Mannschaft war, sondern wir haben sie unter anderem durch einen Fehler von uns zurück ins Spiel geholt, genauso wie das Publikum und das Stadion. Und dann haben wir die gewisse Dynamik, die dann aufkam, in den 12 bis 15 Minuten einfach nicht aufgehalten. Das ist unfassbar bitter und auch enttäuschend für uns, muss man ganz klar sagen, weil es unseren Zielen, unseren Ambitionen überhaupt nicht gerecht wird, weil es klar unsere Aufgabe ist, unsere Pflichtaufgabe auch, in Bochum 3 Punkte mitzunehmen, gerade wenn man 3:0 führt.
Ist das in gewisser Form, erste Einschätzung, typisch für RB in dieser Saison, das, was wir gestern in Bochum erlebt haben?
Total typisch, Marcel spricht es an. Das ist, glaube ich, die 7. Führung, die RB herschenkt und von den 7 Führungen 6 Spiele verloren, einmal unentschieden, das in Bochum, Atletico, Celtic, Dortmund, Stuttgart. Es zieht sich schon wie ein roter Faden durch die Saison, dass die Mannschaft Führungen nicht über die Zeit bringt, häufig das Spiel aus der Hand gibt. Und ich denke, ein 3-0, wenn du dann 3-3 spielst, ist auch kein Unentschieden, ist dann eher eine Niederlage.
Wir sprechen gleich ausführlich über RB, aber erst mit Michael und Markus. kurz ein Blick auf Borussia Dortmund zum Einstieg. Allerdings eine Rubrik, die wir hier unregelmäßig haben, Reiseerlebnisse auf dem Weg hierher. Du musstest dich auch durchkämpfen heute. Was war genau los?
Alles halb so wild. Ein Flug ist ausgefallen und dann musste man flexibel umbuchen. Hat ein bisschen spanisch und italienisches Temperament erlebt bei manchen Reisenden. Aber
das heißt, du hast ihn noch
da wäre die Eistonne, glaube ich, auch ganz gut gewesen in dem Fall. In Dortmund vielleicht auch für den einen oder anderen, genau.
Gut, ich bin da. Hast alles gegeben, um hierher zu kommen. Wir wissen das zu schätzen. Warum müssten die BVB-Bosse nach deiner Meinung, ich habe das zitiert, du hast es heute in der Bild am Sonntag auch geschrieben, eigentlich einen Schein vom Job erlösen?
Ja, wenn man eigentlich nach den nackten Fakten geht. Ich meine, 26 Spiele, nur 12 Siege von Schein. Du bist Zehnter, du hast 20 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Du hast 7 Punkte Rückstand schon auf Platz 4. Wir reden vom 18. Spieltag. Mir fehlt da so ein bisschen die Hoffnung. Im Umfeld, auch in der Führung, wächst die Nervosität. Und der normale Gang der Dinge, wie die Branche halt eigentlich reagiert, ist Trainer entlassen und auf alles besser hoffen. Eigentlich sage ich und schreibe ich, weil ich grundsätzlich von Nuri Sahin absolut überzeugt bin, das ist ein Trainer, der wahrscheinlich so gut wie kein anderer nach der Klopp-Ära zum BVB passt. Der ist 36, der hat als Spieler extrem jung sehr viel erreicht, hat sich sehr gut entwickelt. Ich sehe, Lothar verzieht schon das Gesicht.
Jeder sagt in Dortmund, der Sahin ist ein super Trainer.
Aber so, ja, das, aber
die sind 10, das sind auch noch zusätzlich aus dem Pokal ausgeschieden. Ne?
Das ist, deswegen sage ich ja, eigentlich müssen sie ihn erlösen. Ja. Auch weil sie nicht alle Ziele schrotten wollen, aber wir können da gleich gerne in die Tiefe gehen.
Man merkt ja schon, dass Lothar da auch im Thema ist. Aber einmal auch bei dir, Lothar, gestern nach dem Spiel, darf ich es erzählen, getroffen mit einem anderen Weltmeister und gemütlich zusammengesessen.
Ja, völlig, ja.
Mit Rudi Völler spricht man dann so wie die Normalsterblichen über Fußball oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben schon aus der Schublade ein bisschen uns unterhalten. Es wird eine Doku über Rudi gedreht. Ja. Sebastian Hellmann war auch dabei und natürlich wollte er nicht alles über Bayer Leverkusen wissen, sondern ein bisschen die Geschichte von Rudi Völler. Und da ich Rudi 1980 schon kennenlernen durfte als Juniorennationalspieler und dann natürlich Weltmeister 90 und noch 4 Jahre später noch mal eine Weltmeisterschaft. Und dann natürlich haben uns die Wege haben sich häufig gekreuzt. Wir haben auch immer noch ständig Kontakt miteinander. Und da waren dann schon einige Geschichten für den Sebastian dabei, die ganz sicher, sagen wir mal, noch nicht so in dieser Form erwähnt worden sind.
Könntest du schon was andeuten?
Nee. Ich will nichts vorwegnehmen.
Okay,
alles. Das soll ja spannend bleiben.
Gut, kann denn Sahin, bevor wir dann gleich über RB sprechen, aber mal so dein Eingangsstatement, kann Sahin diese Situation überhaupt noch drehen? Er bekommt das Spiel in Bologna, aber in den Zwischentönen schwang eindeutig mit. Also da muss jetzt schon was her, sonst wird es möglicherweise zu Ende sein.
Also ich mag ihn.
Ja.
Bumm.
Ja,
also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, den muss man, schafft er nicht, etc. Er soll seine Chance bekommen. Die hat er aber jetzt häufig bekommen und hat einfach, meiner Meinung nach, hat er einen Fehler gemacht. Es ist keine Hierarchie in der Mannschaft, es ist keiner da, der die Mannschaft führt, wie ein Kimmich oder ein Xhaka bei Bayern München und bei Bayer Leverkusen. Alle Spieler haben irgendwo ein Problem. Sie wissen nicht, wie sie, meiner Meinung nach, bei Sahin stehen, in welcher Hierarchie. Ja, ein Emre Can wird kritisiert, ein Julian Brandt wird jetzt wieder kritisiert, der macht mal ein super Spiel. Ich glaube, in Wolfsburg hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich habe gesagt, das will ich von Julian Brandt eigentlich immer sehen, weil Julian Brandt ist nach wie vor ein Talent, obwohl er jetzt schon 10 Jahre im Profifußball dabei war, Turniere mit der deutschen Nationalmannschaft erlebt hat, Länderspiele gemacht hat. Und da kommt einfach nichts. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Nuri Sahin irgendwo nicht die Mannschaft gefunden hat, die im Endeffekt die DNA hat, die wir von Borussia Dortmund kennen. Sie haben gute Einkäufe gemacht, die bei anderen Vereinen überzeugt haben. Aber die Spieler sind ja nicht besser geworden bisher bei Borussia Dortmund, sondern eher schlechter. Das kennt man eigentlich so von deinem HSV und vom FC Köln. Obwohl, dass sie jetzt der Tabellenführer, glaube ich, sind. Ja. Aber ich glaube, dass Nuri von Anfang an nicht das gemacht hat, was ich von einem Trainer erwarte, dass er einfach sagt, ich komme als neuer Trainer hierhin, habe neue Spieler und versuche im Endeffekt erstmal die ersten 13, 14 Spieler zu finden, sondern er wollte alle mitnehmen und das ist ihm bis heute nicht gelungen.
Das mit Brand nehmen wir nachher auf. Talent, das habe ich noch im Kopf vor vielen, vielen Jahren. Michael Skibbe, du weißt es noch, über Thomas Hässler.
So.
Na, aber gut.
Das ist ein sehr altes Talent,
Julian Brandt. Also Julian Brandt ist jetzt auch schon 28. Wir vertiefen das nachher und wissen aber auch, Felix Fischer heute bei uns für Social zuständig, dass natürlich das Thema Borussia Dortmund auch im Netz ordentlich für Furore sorgt.
Genau so ist es. Erstmal nochmal ein, zwei Zahlen. Der BVB zum ersten Mal überhaupt die ersten drei Bundesligaspieler nach der Pause verloren. Und 25 Punkte nach 18 Spielen, muss man sich auch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Zuletzt gab es 2014, 15 so wenig. Am Ende wurde man immerhin noch Siebter. War übrigens die letzte Saison von Jürgen Klopp beim BVB. Und um den geht es nachher auch noch. Erst aber eben der Blick auf den BVB und die Frage im Voting, wer trägt die größte Verantwortung an der BVB-Krise? Und es ist einigermaßen aufgeteilt und die User im Netz nehmen vor allem die Mannschaft in die Pflicht. 42%, das Management 34% und Nuri Sahin, in dem Fall nur 24%. Und Sebastian Kehl hat es auch nach dem Spiel nochmal gesagt, wir werden in dieser Konstellation weitermachen. Das Vertrauen hat Nuri. Stößt bei den Fans natürlich ein bisschen auch auf Zustimmung. Trust the process. Mal schauen, ob es diesen Process noch lange gibt. Und Galgenhumor aber dann auch zu finden. Wir machen so richtig Schalke-Sache. Nächste Saison dann wieder ein Derby auf Augenhöhe. Es bleibt spannend um den BVB. Es wird nicht langweilig.
Gut, also bei einem Prozess müsste es natürlich irgendwann nochmal Ausschläge nach oben geben. Man muss ehrlicherweise sagen, im Moment ist der Trend negativ und damit hat ein Trainer auch zu tun, egal wie viele Faktoren mit reinspielen. Das werden wir nachher in aller Ausführlichkeit debattieren. Jetzt schauen wir auf RB Leipzig. Wir haben schon angesprochen, eine schwankende Saison, Roland Evers, und das zeigte sich gestern auch beim Spiel in Bochum.
Ein verrückter Fußballnachmittag. Tief im Westen, Bochum spielt 3-3 nach 0-3 zur Pause gegen den Gast aus Leipzig. Die Leipziger mit der frühen Führung, Willi Orban, 10. Minute mit seinem schwächeren Linken und nur 3 Minuten später Antonio Nusa mit dem 0-2. Der VfL kam in der ersten Hälfte überhaupt nicht in die Spur. Raum findet Baumgartner, 0-3 nach 21 Minuten, aber dann kam die zweite Hälfte. Holtmann eingewechselt und er brachte die Wende. Legt Myron Boadu in der 48. das 1-3 auf und es war der Nachmittag des Niederländers. Myron Boadu, 57. saß 2-3 durch Boadu und er sollte dann auch noch das 3-3 machen. Vom Elfmeterpunkt Nusa gegen De Witt. Hartmann gab Strafstoß und Boadu mit dem Dreierpack. Spiel gedreht, wichtiger Punkt im Abstiegskampf.
Für mich geht es dann am Ende einfach darum, dass wir jetzt nicht erst heute, sondern schon relativ häufig in dieser Saison einfach zu naiv agieren, dass wir leichtfertig unsere Ziele aufs Spiel setzen. Bei naiv sage ich noch, okay, wir haben ein paar junge Spieler dabei, sollte trotzdem zu ändern und zu lösen sein. Es geht einfach um Awareness, um Bereitschaft, um sich gegenseitig auch auf Gefahren und auf Chancen hinzuweisen, komplett da zu sein. Was das Thema Leichtfertigkeit betrifft, ist das für mich dann schon auch eine Frage der Professionalität, der Haltung, weil wir reden nochmal von RB Leipzig und einem Champions-League-Verein.
Stimmen Sie dem Trainer zu?
Ja. Ist ja auch nicht das erste Mal, das muss man klar sagen. Gestern in ganz besonderem Ausmaße, weil wir 3-0 geführt haben und den Gegner dann zurückgeholt haben ins Spiel. Das hat man jetzt in den Highlights, die wir gerade auf dem Bildschirm gesehen haben, gar nicht gesehen, weil wir einfach durch einen Fehler, durch einen individuellen Fehler Bochum zurückgeholt haben. Und genau das darf ja nicht passieren.
Ein Aufbauspiel, Gulasch.
Genau, dann, ne? Genau. Mhm. Und das ist nicht das erste Mal. Ich glaube, dass wir hier und da mit Führungen sehr sorglos umgehen. Das ist jetzt das 7. Mal, dass wir eine Führung aus der Hand gegeben haben, 6 davon verloren. Weil wir dann zu oft zu passiv werden und meinen, wir könnten vielleicht ein Ergebnis verwalten. Aber ich glaube, das ist trügerisch und das ist auch nicht RB Leipzig-Fußball, sondern wir wollen ja immer aktiv sein, wollen auch bei Führung weiter auf das nächste Tor spielen, wollen den Gegner versuchen, unter Druck zu setzen. Und das sind Parameter, die wir in der Form leider nicht umgesetzt haben gestern, aber auch in einigen Spielen der Saison nicht. Und deshalb haben wir sehr, sehr viele Punkte liegen lassen.
Bei Borussia Dortmund würde man jetzt die Mentalitätsfrage stellen. Ich frage jetzt mal, ist RB über die Jahre zu bequem geworden? Diese Mannschaft auch zu bequem geworden?
Also grundsätzlich, wenn man 0-3 aus der Hand gibt, dann muss man sich diese Frage gefallen lassen und das auch sicherlich mal diskutieren. Weil ich eben schon erwähnt habe, RB-Fußball war eh und je ein sehr, sehr aktiver Fußball, immer zielgerichtet nach vorne, mit dem ersten Blick, sage ich mal, vielleicht dann auch in die Tiefe gehen. Natürlich müssen wir auch unseren Fußball weiterentwickeln und das hat Leipzig in den Jahren auch gemacht und auch sehr erfolgreich gemacht. Nur diese Saison, wenn man so oft die Führung aus der Hand gibt, dann muss man schon sich die Frage nach der Einstellung ein Stück weit gefallen lassen, weil da unsere Haltung nicht ganz dem entspricht, was die Erwartungshaltung und die Saisonziele angeht. Und das ist wirklich eine bittere Enttäuschung gestern, ein herber Rückschlag für uns. Aber da gilt es jetzt, Antworten zu finden, und die Antworten, die müssen wir dann auch auf dem Platz zeigen.
Das wirst du vor allem nicht im Transferwinter umkrempeln können, sondern eher Richtung Sommer. Deswegen auch vorhin, RB braucht im Sommer eine neue Achse, damit gemeint auch Mentalitätsspieler. Auch wenn die Mentalitätsfrage, ich finde sie hier und da ein bisschen abgedroschen, aber hier muss man sie schon stellen.
Der Rose spricht manchmal von Haltung. Ne? Das meint ja genau. Im Grunde genommen dasselbe.
Der älteste Spieler auf dem Platz gestern, Peter Gulaschi, holt Bochum wieder rein mit dem Ball. Wenn es der älteste Spieler auf dem Platz in so einer Situation dann eben nicht den Ball klar spielt oder weit spielt, dann wird ein Vermehren, ein Nusa, ein Xavi nicht die Ärmel hochkrempeln und sagen, dann regeln wir das eben. Also RB braucht für mich mehr Typen, die so ein Spiel einfach zu Ende spielen. Die dann nicht 3-3 spielen, die vielleicht ein Gegentor kriegen und dann sagen, Männer, passt auf, das Ding holen wir nach Hause, egal wie. Und dann in 12, 13 Minuten so wirklich aufgefressen zu werden von völlig einfachen Bochumer Mitteln. Zwei Einwürfe, Umschaltsituationen. Auch wenn der Elfmeter für mich sehr, sehr strittig war, es ist für eine Champions-League-Mannschaft mit dem Anspruch viel zu billig.
Vielleicht können wir ja mal auf den Elfmeter schauen, Lothar, vielleicht auch mal deine Einschätzung.
Es war ich habe gestern Spiel. Schon viel über Elfmeter gesprochen, letzte Woche auch. Kann man
ist aber trotzdem immer wieder spannend. Also man könnte auch zu der Auffassung gelangen, das war eher ein Stürmerfoul. Was meinst du?
Also ich hätte nicht gepfiffen, ganz klar. Jetzt begründe ich nicht alles hin und her, weil wir begründen jeden Elfmeter in verschiedenen Richtungen. Es hat einfach nicht gelangt für einen Elfmeter und deswegen hätte ich nicht gepfiffen. Für mich war es ein kleines Geschenk für den VfL Bochum. Ja, ich war gestern auch in Leverkusen, den hätte ich auch nicht gepfiffen. Also wie gesagt, es sind Regeln, ich begreife es nicht mehr. Wir diskutieren jeden Sonntagabend hier am Tisch über Elfmeter. Irgendwie müssen die Regeln klarer gemacht werden, aber das war für mich kein Elfmeter.
Und das in VAR-Zeiten. Lothar, ich weiß noch, als der eingeführt wurde vor 8, 9 Jahren, dachte ich wie die meisten, dass zumindest die wesentlichen großen Diskussionen ausbleiben würden. Es gibt sie wieder, ist nicht schlecht, macht auch Spaß, ist aber natürlich im Sinne des Fußballs durchaus ein zweischneidiges Schwert.
Ja, ich sage, es ist auch mehr Gerechtigkeit reingekommen, vor allem was das Abseits betrifft, weil das kann man ja klar messen. Außer wenn die Kamera mal gar nichts sieht, wie es gestern auch mal der Fall war, da muss man doch den Schiedsrichter wieder glauben. Also das mit den Abseits, ja, aber die Elfmeter-Regelung, also das ist meiner Meinung nach häufig wirklich eine 50-50-Challenge. Und wenn er pfeift, dann hat die Mannschaft Glück gehabt, die den Elfmeter bekommt. Wenn er nicht pfeift, hat es die andere. Es sind 50-50-Entscheidungen und die sind mir dann zu wenigen Elfmeter zu geben, beziehungsweise Spiele und Meisterschaft zu entscheiden.
Wie war denn jetzt aus Ihrer Sicht gestern diese Elfmeterszene?
Also, zunächst mal habe ich größten Respekt vor der Aufgabe der Schiedsrichter. Ja. Das muss man ganz klar sagen, ich möchte ihn nicht machen und da sind wirklich sehr, sehr knifflige Situationen dabei. Ich war nach dem Spiel nochmal bei den Schiedsrichtern in der Kabine, einfach relativ ruhig und sachlich einfach erklärt zu haben, wie es dazu kam, dass er gepfiffen hat, weil eben ich auch die Bilder relativ schnell gesehen habe und er dann vielleicht auch faul an Nusa die Situation bewertet hätte, das muss man klar sagen. Ich habe erst gedacht, dass vielleicht der Arm oben, der Kopftreffer erfolgt da mit dem Arm, vielleicht dazu geführt hat, dass er da komplett verneint, weil das Knie weit oben gewesen wäre. Aber ich glaube, mit dem Knie trifft er ihn ja gar nicht am Kopf. Also auch wenn er ihn sich hält. Ja, also von daher war es für mich klar, eigentlich eher ein Stürmerfoul. Ja, es hätte Freistoß für uns geben müssen, da bin ich sehr klar. Und schade ist es dann immer, dass man sich das nicht anschaut, weil es dann doch auch mit eine spielentscheidende Szene war.
Gut, die andere Seite ist immer, das haben wir ja auch schon häufig besprochen, es geht ja eigentlich in der Ursprungsidee um diese glasklaren Fehler. Ne? Also wäre das eine glasklare Fehlentscheidung gewesen in der ursprünglichen Definition im Sinne von 99 von 100 würden sagen, in dem Fall kein Elfmeter?
Also wenn man die Szene jetzt so sieht anhand der Bilder, wüsste ich nicht, warum man auf Elfmeter entscheiden sollte.
Gut, sprechen wir aber jetzt, ist angekommen, sprechen wir nochmal über das große und Ganze. Also die Dortmunder verfolgen ja schon immer auch, was bei RB Leipzig passiert, weil man weiß, das ist ein potenzieller Konkurrent. Bist du überrascht davon, dass RB auch in dieser Saison nicht so durchzieht, wie man das vielleicht erwartet hat?
Schon, ja. Im Grunde genommen ist das ja auf ein bisschen komfortablerem Niveau eine Situation, wie sie in Dortmund auch stattfindet. Dortmund ist in der Champions League sehr stabil. Da seid ihr, glaube ich, absolut hinter euren Erwartungen zurück. 0 Punkte, glaube ich, bin ich korrekt. Und in der Liga steht ihr ein bisschen besser da als Dortmund. Aber eigentlich beide völlig überraschend in so einer Situation. Dortmund in der Liga, in der Champions League. das überrascht mich schon, dass beide Clubs auf der Höhe sind. Aber vielleicht noch ein Satz zum VfL Bochum. Sorry, aber mich hat das extrem gefreut. Das war ein ganz tolles Fußballspiel, zumindest am Fernseher kam es so rüber. Und man hat gesehen, warum Bochum unbedingt in dieser Liga bleiben muss. Ein weiteres Mal. Diese Dynamik, diese Stadions, diese Fans. Ganz tolles Fußballspiel am Ende für den Fußballfan, nicht für den RB-Fan.
Jetzt hat der Moderator die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass auch die Fans von Holstein Kiel oder vom FC St. Pauli.
Wir reden doch jetzt über Bochum und Leipzig.
Du hast jetzt über Bochum geredet, genau. Aber nein, die Atmosphäre dort ist jedes Mal, es ist der Underdog, der sich wehrt mit allen Mitteln, die er eben zur Verfügung hat.
Aber das weiß
hat.
Man ja, wenn man nach Bochum fährt. Absolut. Das wusste RB Leipzig auch vor dem Spiel, weil wir gerade gesagt haben, die Atmosphäre und so weiter. Die Atmosphäre in jedem Stadion in Deutschland geben die Fans ihrer Mannschaft, die Heimfans ihrer Mannschaft einen riesen Support. Das macht man in Leipzig, ist man vielleicht ein bisschen weiter weg, das Stadion ist ein bisschen größer, ja, aber natürlich weiß man das in Bochum und auch wenn dann 2, 3 junge Spieler dabei sind, ja, ich kenne junge Spieler, die ziehen teilweise mal, Florian Wirtz ist 21, ist jetzt ein besonderer Spieler vielleicht, aber auch Xavi hat ja seine besonderen Fähigkeiten und gerade diese jungen Spieler, ja, das war ja immer so das Aushängeschild bei den Red Bull-Vereinen, obwohl sowohl in Salzburg auch als in Leipzig, das war ja immer das, wo sie stolz drauf waren, ja, mit diesem attraktiven Fußball, mit diesen schnellen, jungen, talentierten Spielern erfolgreich zu spielen. Und diese DNA ist ein bisschen verloren gegangen bei RB Leipzig in der
Saison. Das war so ein bisschen wie Dortmund. Erinnert ihr euch vielleicht noch unter Klopp? War Dortmund the hottest club of Europe, wurden die in England genannt. Und die haben halt einfach auch den attraktivsten Fußball gespielt. Und ihr wart auch mal verdammt heißer, Entschuldigung, Scheiß. Und alle haben diese Spiele gerne gesehen, weil das wirklich Offensivfußball war. Und man hat sich gefreut. Und auch Leute, die sonst mit RB Leipzig vielleicht noch gar keinen Kontakt haben, gerade junge Fußballfans, sind da irgendwie elektrisiert gewesen. Und das ist irgendwie so ein bisschen... normal
jetzt
geworden.
Ist Raum und Xavi wieder zurückgekommen. Gestern natürlich Obendo und
klar, das ist natürlich ein
Problem. Gefehlt. Der wichtigste Spieler, der fehlt, ist für mich Schlager. Weil er spielt im Zentrum. Das ist dieser Mentalitätsspieler, der das gestern vielleicht nicht zugelassen hat, was man von Leipzig Seite in Bochum mitbekommen hat. Schlager ist ein Spieler, der die Mannschaft mitzieht, der 90 Minuten fightet, der alles gibt, der immer sein Herz auf dem Platz lässt. Mhm. Und das ist ein Spieler, den wünsche ich den Leipzigern, dass er schnellstmöglich zurückkommt.
Aber jetzt sind wir bei dem sehr, sehr spannenden Punkt. Thema DNA. Es gibt verdiente Meister des Sports bei RB. Gulaschi, Klostermann, Orban, Kampel, die diesen Club...
Paulsen,
Forsberg ist schon weg, die diesen Club über Jahre geprägt haben. Ist der Zeitpunkt nach deiner Einschätzung gekommen, im Sommer sich von dem einen oder anderen so verdienten Spieler zu trennen, um einfach wieder Jüngere nachzubringen?
Würde ich schon unterschreiben. Du musst dich nicht von allen 5 oder 6 sofort trennen. Aber ich glaube nicht, dass ein Kevin Kampel aktuell noch jedes Spiel von Anfang an machen müsste eigentlich. Ich denke, dieser Zeitpunkt ist schon vorbei, dass du einen 34-jährigen Kampel aktuell regelmäßig starten lassen musst. Klar, Schlager verletzt, andere Geschichte. Haben mit Martin van der Voort einen sehr, sehr talentierten zweiten Keeper, der sicherlich mittelfristig die Zukunft im Tor hat. Ich denke aber dennoch, mein Eingangszitat, dass RB diese neue Achse ab Sommer braucht, um eine Veränderung fortzuführen. Was Max Eber damals schon angekündigt hatte, man wird in den nächsten 3, 4 Transferperioden Veränderungen sehen. Das begann mit Emil Forsberg. Und ich denke, man sollte das im Sommer einigermaßen vorantreiben.
Wie sieht das der Club? Das sind ja schmerzhafte Veränderungen, die Sie da möglicherweise einleiten müssten. Werden Sie das tun?
Also das wird man früher oder später immer tun müssen. Wir haben ja gerade gehört, wir reden über 34, 35-jährige Spieler, die große Verdienste im Club haben, die Titel gewonnen haben, die diesen Club über Jahre hinweg geprägt haben. Aber sicherlich ist es unsere Aufgabe, immer auch nicht nur kurzfristig zu denken, sondern auch mittel- und langfristig. Und sicherlich ist es eine Aufgabe, in den nächsten Jahren eine neue Achse zu bauen, eine neue Achse, die den Club wieder durch eine erfolgreiche Phase führt, hoffentlich über Jahre hinweg und konstant auch beim Club bleiben. Weil das ist ja auch wichtig, dass man, wenn man eine Achse baut, dass das über einen konstanten Zeitraum dann auch, sage ich mal, so ist, dass die Spieler im Club bleiben. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die auf RB Leipzig und uns zukommen wird. Und diese Herausforderung nehmen wir auch gerne an. Im Moment ist es so, dass wir natürlich aber unsere DNA nicht überdenken oder sowas. Ja, das wird ja immer wieder. Also wir haben nach wie vor unfassbar talentierte Spieler, Nusa, Vermeeren, Sesko, Lukeba, Openda und noch einige mehr. Also die, sage ich mal, sind ja Sinnbilder auch für die RB-DNA. Wir müssen natürlich immer gucken, bringen, weil zu einer Entwicklung von jungen Spielern gehört ja nicht nur, dass man eine gute Infrastruktur hat, dass man um den Trainer herum einfach ein gutes Team hat, die tagtäglich mit den Jungs arbeiten, sie begleiten für einen gewissen Zeitraum in ihrer Karriere, sondern dass man auch immer wieder erfahrene Spieler dazu holt, die dann auch in der Kabine, sage ich mal, uns helfen, die jungen Spieler mitzuentwickeln. Das eine ist alles, was auf dem Platz passiert, das andere ist, was außerhalb des Platzes passiert, was es bedeutet, Profi zu sein, für einen Club wie RB Leipzig zu spielen, mit den Zielen permanent in der Champions League dabei zu sein.
Aber jetzt nochmal konkret nachgefragt, werden Sie sich von einem Gulaschi, von einem Kampel, einem Paulsen konkret trennen im Sommer?
Nein, das haben wir nicht vor. Also das ist jetzt auch viel zu früh, über irgendwelche Maßnahmen im Sommer zu sprechen, weil einzig und allein die Leistung ist entscheidend. Und da ist doch jeder dazu eingeladen, wenn er Leistung bringt, auch über einen längeren Zeitraum bei uns zu bleiben und mit uns gemeinsam eine erfolgreiche Geschichte zu schreiben. Und das ist auch völlig unerlässlich, ob jemand 1, 2 oder 10 Jahre im Club ist. Natürlich ist es immer schön, wenn jemand lange da ist, eine gewisse Identifikation mit dem Club und auch mit der Stadt hat. Aber das einzig Entscheidende ist für uns in der Bewertung, was wir auf dem Transferbank machen, ist die Leistung.
Aber wie wollen Sie diese DNA, von der Lothar spricht, zurückgewinnen? Also die DNA ursprünglich bei RB war ja unter Ralf Rangnick und von Ralf Rangnick geprägt, Spieler zu holen, die noch nicht 24 sind und die für Abenteuer, für Tempo und so weiter stehen. Und das Thema Erfahrung war bei Ralf Rangnick eigentlich auf der Agenda ganz weit unten. Er hat immer gesagt, das ist eigentlich überschätzt.
Nein, also wir wollen weiterhin mit jungen, hungrigen, entwicklungsfähigen Spielern zusammenarbeiten. Das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Das hat den Club erfolgreich gemacht. Der Club hat Titel gewonnen, ist dauerhaft in die Champions League eingezogen. Und natürlich wollen wir zu jeder Zeit das Maximum aus der Mannschaft und aus unserem Club rausholen. Und deshalb werden wir nichts Grundsätzliches überdenken. Aber natürlich ist es so, dass man Klostermann, Gulaschi, Orban, Paulsen und auch Kevin Kampel in jungen Jahren dazu geholt hat. Sie konnten sich in Ruhe entwickeln, sie konnten sich zu Leistungsträgern und Führungsspielern entwickeln. Und das wird man sicherlich in der Zukunft neu aufstellen müssen.
Hat Jürgen Klopp schon angerufen nach dem Spiel gestern?
Nein, wir haben noch keinen Austausch gehabt.
Wie ist das generell jetzt? Wie oft sind Sie in Kontakt?
Wir hatten zweimal schon einen telefonischen Austausch. Dann war er ja zum Bremen-Spiel da, beziehungsweise einen Tag nach dem Bremen-Spiel. Da haben wir ihm alles gezeigt, was die Infrastruktur in Leipzig so alles hergibt. Er hat sich bei jedem im Club vorgestellt, was auch jeder unglaublich positiv aufgenommen hat. Er wird sicherlich sich jetzt ein Bild davon machen, bevor er dann ins Inhaltliche reingeht.
Ja, also der Name Jürgen Klopp, der zieht natürlich auch im Netz, Felix. Ne? Wie groß ist das Thema?
Menschen Flügel verleihen, hat Jürgen Klopp ja bei seiner Vorstellung gesagt. Und Marcel hat es gerade schon angesprochen. Er war dann eben zu Besuch in Leipzig und da gucken wir gerne drauf. Ein paar schöne Fotos mit Marco Rose zum Beispiel, eben der Klopp-Side-Visit dann. Und dann gibt es auch das schöne Video mit dem Handschlag zusammen mit Marco Rose. Das ist, glaube ich, der Kabinengang, wahrscheinlich der Gang aufs Feld, Marcel Philipp, ne?
Ja, genau.
Josef Paulsen war auch am Start und Marcel Schäfer zusammen dann eben auf der Tribüne mit Jürgen Klopp. Und wenn man da so ein bisschen auf die Kommentare guckt, viele Herzen, viel positiv. Aber wenn man so ein bisschen runtergeht, klar, wird es dann irgendwann auch mal kritischer. Das tut so weh, der Fußball hat mal was bedeutet. Also Jürgen Klopp und RB, es ist ein kontroverses Thema und wird es mit Sicherheit auch noch lange bleiben.
Du wolltest eben auch was zu Jürgen Klopp sagen, den du sehr gut aus Dortmunder Zeiten vermutlich kennst.
So, genau. Und wir haben natürlich auch genau verfolgt, wie er sich da jetzt vorgestellt hat. Ich habe jetzt gelernt, er nennt sich jetzt Dr. Fußball. Er will helfen, wo er kann, sagt er. Folglich müsste vielleicht sogar RB Leipzig der erste Patient sein. Ich weiß nicht, ob die schon eine Sprechstunde gebucht haben. Aber mal im Ernst, also das hat mich ein bisschen irritiert, Dr. Fußball. Also The Normal One fand ich ein bisschen sympathischer. Dr. Fußball ist schon, da greift er ein hohes Regal. Wird er da jetzt zum Beispiel in so einer Phase, wo, ich sage jetzt Krise, wenn ich auf die Champions League schaue, ist er da schon aktiv mit Rat und Tat zur Seite oder wartet er, dass er von euch angespielt wird, um Input zu geben?
Natürlich ist er da, um zu beraten, um zu unterstützen in allen Situationen. Genau. Von daher wird man sicherlich auch mehrfach in den Austausch gehen, ungeachtet dessen, ob man 3 Spiele gewinnt oder vielleicht mal auch eine schwierige Phase zu durchstehen hat. Ich glaube, seine Fußballexpertise, seine Erfahrung, seine Strahlkraft, die wird allen Clubs helfen und natürlich auch uns. Also es gibt keinen in Leipzig, der sich nicht über die Verpflichtung von Jürgen Klopp freut.
Da war er ja auch tagtäglich vor Ort. Hier ist er nicht tagtäglich vor Ort. Ich kann mich da noch nicht, ich bin zwar lang genug dabei, aber immer nur per Telefon. Ich muss ja sehen, was...
Videos schalten heutzutage,
ja, oder? Ja, aber ich muss ja sehen, was los ist im Training, im Training, in der Kabine. Und dann schaut er zweimal in Leipzig vorbei im Monat. Und wie ist das, ein telefonischer Input, nur weil er aus seiner Erfahrung redet? Oder wo
wie ist das konkret?
Ne? Ja, kommt damit rein?
Ja, es geht natürlich um das Thema Spielphilosophie bei RB, es geht um das Thema Trainerentwicklung, Trainerakquise bei allen Clubs, aber auch in den Akademien, wo wir zusammen sicherlich besprechen werden, wo er seinen inhaltlichen Input geben wird.
Also so übergeordnete Themen, nicht jetzt wirklich in der speziellen Situation jetzt, dass da genau zielgerichtet geguckt wird, was man da machen kann.
Ja, auch da, wenn es Fragestellungen unsererseits gibt, sei es von Marco oder auch von mir, werden wir sicherlich auf Jürgen zurückgreifen. Und da wird er uns unterstützen und beraten, so wie er das kann.
Welchen Eindruck hast du? Also wie sehr kann Klopp RB helfen? Aber auch wie viel Beinfreiheit haben die jeweils Handelnden vor Ort?
Ich glaube, zu 100% steht auch noch gar nicht fest, wie Jürgen Klopps Alltag aussehen soll. Auf der PK hatte ich das Gefühl, es wurde ganz viel darüber gesprochen, was Jürgen Klopp nicht machen wird. Mhm. Aber ich habe wenig darüber erfahren, was wird er denn detailliert? Was wird er wirklich umsetzen? Deswegen,
das ist erstaunlich eigentlich,
also,
ne?
Jürgen Klopp also, ist er wird nicht Trainer bei einem RB-Club.
Ja, das hat er gesagt.
Das habe ich auch so mitbekommen. Ja, aber was macht er genau?
Genau, das ist noch nicht ganz klar, aber Jürgen Klopp ist eine eigene Marke, so ehrlich müssen wir sein. Ein ganz, ganz großer Name, und dass die PK auf Englisch gehalten wurde, ist ja ein klares Zeichen. Das war nicht für RB Leipzig, nicht für uns Deutsche. Das war ein globales Thema. Und Jürgen Klopp ist jetzt in Japan, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist er in New York. Also er kümmert sich ja nicht um RB, ist da nicht angestellt, sondern einer der Clubs, die er betreuen wird. Und ich denke, wenn man Jürgen Klopp anrufen kann, um nach einem Rat zu fragen, es gibt schlechtere Ansprechpartner.
Was zuletzt ja Nuri Sahin auch gemacht hat, bevor Klopps Engagement bei RB bekannt wurde, ne? Der ihn auch immer mal wieder angerufen hat, die im Austausch waren, weil sie sich ja logischerweise gut kennen. Also, dass das ein Scoop war, den RB da gelandet hat, in allen Belangen, Netzwerk, Know-how
und
vor allen Dingen PR, Sympathie, das ist weltweit eine Marke.
Aber Sie können autark weiter entscheiden oder müssen Sie bei den großen und ganzen Dingen bei Klopp sozusagen nachfragen? Also jetzt ganz konkret, wenn es um die Trainer oder Personalie ginge, im Moment ist das nicht so, aber wenn es so wäre, müssen Sie bei Klopp nachfragen sozusagen, Jürgen, wie siehst du das? Oder, keine Ahnung, wir wollen den Trainer, der muss dann nicht Rose heißen, entlassen und brauchen wir dann den Haken von ihm oder wie
ist das? Es gibt ja mehrere Personen, es ist ja nicht nur Jürgen Klopp, sondern es ist auch Mario Gomez, es ist Oliver Minzlaff und selbstverständlich tauschen wir uns immer über solch wichtige Themen aus und treffen dann gemeinschaftlich eine Entscheidung, aber die finale Entscheidung liegt natürlich dann immer vor Ort in Leipzig, bei denen, die das tagtäglich begleiten und einfach auch vor Ort sind, aber wir sind nicht so vermessen, alles zu wissen. Von daher, deren Perspektive ist uns natürlich unfassbar wichtig. Also nochmal, wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mit Jürgen, mit Mario, mit Oliver sowieso, wo wir schon mehrfach im Austausch waren über all die Jahre sowieso. Die haben ja den Club auch mitgeprägt und mitgestaltet. Allen voran Oliver, der dann zu Red Bull gewechselt ist in den Konzern. Aber wir werden natürlich auf den Austausch zurückgreifen.
Sie haben davon gesprochen, dass es eine neue Achse bräuchte. Wird der Trainer Marco Rose dazu zählen?
Nein. Also ich glaube, wir haben im Herbst schon eine sehr, sehr schwierige Phase gemeinsam durchstanden und da hat sich auch nichts geändert. Wir sind total überzeugt.
Also er zählt dazu.
Ja. Wir sind total überzeugt von Marco Rose, von unserem Trainerteam. Wissen natürlich auch immer, dass wir Ergebnisse liefern müssen. Es ist ein Ergebnissport. Wir haben eine hohe Erwartungshaltung, wir haben hohe Ambitionen, aber wir sprechen immer von wir und da gehen wir auch gemeinschaftlich durch und verarbeiten auch so ein Spiel wie gestern, um die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und dann Antworten zu zeigen. Ich glaube, das ist uns im Herbst wirklich gut gelungen. Ich glaube, dass es manchmal dann auch ein Weg sein kann, eine Stärke zu demonstrieren und nicht so zu agieren, wie es vielleicht erwartet wird von außen. Nein, wenn man überzeugt ist, dann glaube ich, hält man zusammen, dann entwickelt man auch eine Art Wagenburg-Mentalität, aber die brauchen wir auch.
Aber Rose, also bleibt Rose auf Jahre hinaus?
Das wäre natürlich unser Wunsch, absolut. Also natürlich wollen wir Konstanz auf der Trainerposition und wollen jahrelang am besten mit Marco Rose zusammenarbeiten, wissen natürlich aber auch, dass wir immer unsere Ziele im Auge behalten müssen und diese auch erfüllen müssen. Das ist ja logisch.
Tut sich was auf der Transferseite? Es gab ja diese Geschichte jetzt mit Okafor, den sie aus Mailand holen wollten und der recht pompös erschien, also nobel gekleidet, wie man gehört hat, und dann aber durch den Medizincheck gefallen ist, was nicht an der Kleidung lag.
Ja, sicherlich nicht. Sicherlich nicht. Auch da ist es so, wir haben immer wieder betont, dass wenn es sportlich wie wirtschaftlich Sinn macht, dass wir versuchen, den Kader sinnvoll zu ergänzen. In dem Fall war es so, dass Noah beim Medizincheck war und da hat sich herausgestellt, dass er kurzfristig erstmal nicht zur Verfügung steht. Und da muss man sagen, wenn es eine Laie ist, dann ja, wäre es schon ganz gut, wenn der Spieler so schnell wie möglich zur Verfügung steht. Da reden wir jetzt nicht über 7 oder 10 Tage, sondern es ist eben etwas länger. Ich glaube, dass das ein wirklich guter Spieler ist, mit außerordentlichen Fähigkeiten, der uns auch gut zu Gesicht gestanden hätte. Aber wie gesagt, die Kurzfristigkeit war eben nicht gegeben und deshalb haben wir uns entschieden, diesen Transfer dann nicht zu vollziehen.
Und tut sich noch was?
Auch da halten wir weiterhin die Augen offen. Je näher es in den Februar geht, desto mehr, muss man sagen, haben wir ja wenige englische Wochen bis auf den Pokalwettbewerb. Von daher werden wir das wirklich ein Stück weit auch in unsere Entscheidungen berücksichtigen. Wie gesagt, wenn es sportlich wie wirtschaftlich so ist, dass da eine Win-Win-Situation geschaffen werden kann, werden wir etwas tun. Ansonsten werden wir uns auf den Sommer konzentrieren.
Wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist die Situation deutlich schärfer als bei RB Leipzig. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt aktuell 7 Punkte. Und das ist das Minimalziel von Borussia Dortmund. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Dortmund. Niederschmetternd, peinlich, unwürdig, das war das Vokabular nach der Niederlage unter der Woche in Kiel. Und es wurde nicht wesentlich besser in Frankfurt, auch dort verloren die Dortmunder. Sodass Jürgen Müller insgesamt der Einstieg ins neue Jahr niederschmetternd gewesen ist.
Frankfurt am Freitag, der BVB am Ende einer sportlichen Horrorwoche. Wenn die Ratlosigkeit in jeder Geste zu spüren ist, klingen Erklärungsversuche nur noch nach Durchhalteparolen.
Wir kriegen es aber nicht auf den Platz gebacken und das muss sich ändern. Wir müssen auf dem Platz einfach mal ein Spiel gewinnen, egal wie.
Der Rückstand auf die Champions League Plätze 7 Punkte. Vor einer Woche waren es noch 2. Dann kam Leverkusen. Gut, es gab kurzfristige Ausfälle. Ein 2:3 gegen den Meister. Und irgendwie fanden sie das alle noch so einigermaßen okay.
Es muss sich gar nichts ändern. Die Jungs müssen gesund werden.
Ich glaube, es gab sehr viel Gutes daraus zu ziehen.
Fragen Sie mal die Leverkusener. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft Leverkusen so mit Ball dominiert hat, wie wir es heute getan haben.
4 Tage später ändert sich das Vokabular drastisch. Nach einem 2:4 bei Abstiegskandidat Kiel.
Beschämend, wie wir hier aufgetreten sind. Einem Verein wie Borussia Dortmund nicht würdig.
Insbesondere die erste Halbzeit war natürlich unwürdig. Ich meine, Profifußball ist Leistungssport.
Fragen kommen auf. Unangenehme Fragen. Fehlt es an einer klaren Hierarchie? An Siegertypen? Warum ist dieses Team so schnell aus der Balance zu bringen?
Nach dem 1 oder 2-0 war die Mannschaft komplett verunsichert. Das hast du in den Gesichtern gemerkt. Kaum einer wollte einen Ball haben. Kaum einer wollte sie anspielen lassen.
Weshalb werden Sahins Vorgaben wiederholt nicht umgesetzt?
Eigentlich sind wir immer gut vorbereitet aufs Spiel, aber auf dem Platz kriegen wir es nicht hin und liegt nicht am Trainer. Wir Spieler sind dafür verantwortlich. Es ist immer zu einfach, wenn es nicht läuft, zu sagen, der Trainer, nee, das nicht, wir Spieler.
Auch die Chefetage nimmt die Mannschaft ins Visier. Die Mentalitätsfrage wird so deutlich formuliert wie selten zuvor.
Also wenn Spieler glauben, dass sie auch etwas Besonderes sind, und ich glaube, es ist etwas Besonderes für Borussia Dortmund zu spielen. Das ist einfach dann in dem Moment mit solchen Spielen ist es einfach peinlich und beschämend und auch unwürdig, wie wir letztendlich die schwarz-gelben Farben hier repräsentieren.
Um Dortmund machen sie einen großen Bogen, reisen direkt nach Frankfurt. Doch die erhoffte Reaktion, der Befreiungsschlag, bleibt aus. Es setzt die 3. Niederlage in Folge. Mit altbekannten Mustern. Mangelhafte Konzentration, Fehlpässe ohne Gegnerdruck. Jetzt ist auch die Trainerdiskussion nicht mehr wegzumoderieren. Viele Chancen wird Sahin nicht mehr bekommen.
Wir werden in dieser Konstellation noch mit dem Trainer in der Konstellation noch weitermachen. Nuri wird am Dienstag auf der Bank sitzen gegen Bologna.
Dass die Situation herausfordernd ist, ist klar. Aber bis zum letzten Tag, an dem ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich da vorangehen und wir versuchen, den Bock umzustoßen.
Dortmund nach der sportlichen Horrorwoche. Es gibt wenig, das wirklich Mut macht.
Also Schahin wird am Dienstag auf der Bank sitzen in der Champions League in Bologna. Und wer im Fußball ein bisschen unterwegs ist, weiß, wenn das Datum so genau benannt ist, dann ist höchste Gefahr im Verzug für den Trainer. Weil wenn das in Bologna nicht mit Punkten enden sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Reise von Nuri Sahin als Trainer zu Ende ist, sehr, sehr hoch. Einmal jetzt bei dir der Blick sozusagen von außen. Bist du erstaunt darüber, dass Borussia Dortmund die PS nicht auf die Straße bekommt?
Total erstaunt, total. Weil sie auch Höhen und Tiefen haben. Champions League, richtig gute Auftritte dabei gewesen. Und dann, also das Spiel in Kiel ist natürlich Wahnsinn, die erste Halbzeit. Ja, super erstaunt. Und sie haben sogar noch Glück, dass oben nicht besser gepunktet wird. Beispiel RB könnte schon deutlich weiter weg sein von Dortmund. Also die Champions League hätte man jetzt schon streichen können, rein theoretisch, wenn RB nicht nur 1,7 Punkte pro Spiel geholt hätte. Also noch ist die Saison nicht verloren, aber ich denke, der Handlungsdruck steigt enorm. Und auch unsere klare Info, die du gerade sagst, Endspiel gegen Bologna.
Lothar, ist der Plan von Sahin doch nicht so gut, wie die Spieler sagen, oder setzen die Spieler den eigentlich guten Plan nicht gut um?
Ja, brauche ich immer einen Plan vom Trainer, muss ich immer alles machen, was der Trainer sagt. Ich muss auf dem Platz selbst auch Entscheidungen treffen. Also,
aber für irgendwas ist er ja schon da.
Ja, er gibt die Marschroute vor, aber ich kann ja nicht alles machen, was der Trainer ist, weil der mir nicht jede Aktion auf dem Spielfeld vorgeben kann. Ich habe es vorher gesagt, von Anfang an hat mich gestört, dass er im Endeffekt jeden irgendwo so, liebe Trainer, jeden die Chance, jeden mitnehmen, und das ist ihnen nicht gelungen. Sind einige Spieler, haben enttäuschend gespielt, die auch dann für Unruhe sorgen in der Mannschaft, über die Medien natürlich. Da sind einige da hinten dabei. Ich will jetzt nicht auf einzelne Namen losgehen. Der Trainer hätte von Anfang an, meiner Meinung nach, eine Mannschaft. Wer ist Stammspieler, wer ist Führungsspieler, auf wen setze ich? Und die anderen erstmal hinten anstehen. Und es hat ein Hin und Her gegeben und jeder wurde ein bisschen verunsichert. Aber natürlich, was wir hören, Champions League haben sie überragende Spiele gemacht. Vielleicht brauchen sie diese Musik. Vielleicht sollten sie vor dem Bundesliga-Spiel mal die Champions League-Hymne spielen. Vielleicht klappt es dann. Keine Ahnung.
Sehr gut. Einmal, damit es nicht untergeht. Du sprachst eben bei Julian Brandt von einem ewigen Talent. Wie meinst du das?
Ja, er kann ja sehr viel. Aber er zeigt es nicht immer oder zu selten und soll ein Führungsspieler sein, hat die Kapitänsbinde rum. Ja, ich verlange von so einem Spieler im Endeffekt, dass er gerade dann in so einer Situation mal auch den Unterschied macht. Und den hat er eben nicht gemacht. Emre Can ist der Kapitän. Er hat selbst mit sich zu kämpfen. Wie kann er dann der Mannschaft helfen? Also stelle ich die Spieler auf, die meiner Meinung nach für den Verein alles geben. Ja, da muss ich eben mal den Groß auf rechts spielen lassen, weil ich habe Verletzungsprobleme in der Defensive. Schlotterbeck und Andon ist in der Mitte da. Links kann Riesen spielen,
ja.
Der im Endeffekt sich jedes Mal den Arsch aufreißt, auf Deutsch gesagt oder auf Bayerisch gesagt. Diese Mentalitätsspiele habe ich, aber die muss ich dann auch spielen lassen und muss vor allem sie als Trainer stärken. Und ich glaube, durch diese vielen Wechsel, auch in der Offensive, wo er ein Bayern-Nationalspieler, Ademi-Nationalspieler, Gittens jagt halb Europa. Gyrassi hat letztes Jahr 28 oder 29 Tore in der Bundesliga gemacht. Also es sind doch Spieler da, die es können. Auch ein Matcher, den du ja besser kennst noch wie ich, Nationalspieler, hat überragend gespielt. Diese Spieler muss ich stärken. Wenn ich sehe, einer kämpft, Benzibaini, den haben sie in Gladbach weggejagt aufgrund der Mentalität. Dortmund spielt er wieder und was gibt er? Er gibt dem Verein nichts, er gibt ihm keinen Mehrwert. Er ist nicht anwesend auf dem Platz. Seine Läufe sind nicht aggressiv genug. Da ist nicht diese Leidenschaft dahinter, wenn ich in so einer Situation stecke.
So, und jetzt haben wir ganz viel auf dem Tisch. Und jetzt fragen wir den Mann, der...
Wo soll ich jetzt ansetzen?
Fangen wir vielleicht mal so an. Holt Sahin nicht das raus, was an Potenzial in diesem Kader steckt? Oder muss er ausbaden, was es an Fehlentwicklungen schon über Jahre gibt, zu geben scheint?
Sowohl als auch. Also vielleicht zuvorderst erstmal, natürlich wird jetzt immer von Jobendspiel gesprochen. Der darf auch nicht zwei Spiele mehr verlieren, dann ist er weg. Ja, aber es gibt...
Was wäre bei einem Unentschieden mutmaßlich
in Bologna? Ja gut, da passiert ja nichts. Also dann wird der Bremen, denke ich, ziemlich sicher noch spielen. Mhm. Dann kommt Werder, da hofft man natürlich drauf, mit dem Heimspiel vielleicht dann wieder in den Flow zu kommen.
Gibt es denn nach deiner Einschätzung einen echten Glauben daran, dass es mit Schein noch geben kann?
Ja, das gibt natürlich unterschiedliche Ansichten, wie das immer so ist, wenn viele Köpfe eine Führung bilden.
Recht viele Chefs,
So, genau. Ich habe da heute noch mal intensiv reingehört, auch an der einen oder anderen Stelle. Es gibt sehr wohl den großen Wunsch, auch von führenden Figuren, das mit Sahin durchzuziehen. Mhm. Und man ist, das ist eine neue Information auch für mich, ich habe das ein paar Mal so angetextet, weil ich da schon länger drüber nachdenke, es gibt diese Club-WM, wo zwischen 35 und 100 Millionen eine ziemliche Range an Gewinn zu erwirtschaften ist. wenn man ins Finale kommt, gewinnt man, glaube ich, sogar über 100 Millionen, womit man fehlende Ausfälle Champions League kompensieren könnte. Mhm. Dazu wäre man sogar bereit. Man sieht aber natürlich auch die Entwicklung. Und wenn du jetzt noch zweimal verlierst, musst du handeln. Und dann gibt es halt welche auch, die sagen, vielleicht wäre es besser, wir hätten es jetzt schon am Wochenende gemacht. Wie das halt immer so ist. Man hat sich jetzt entschieden, man geht weiter, weil man auch sagt, er kommt noch an die Mannschaft ran. Die Mannschaft hat sich nicht gegen ihn verschworen, was vielleicht bei Terzic am Ende so ein bisschen der Fall war. Da gab es ja Strömungen auch um Hummels und Co., warum der auch am Ende gegangen wurde. Natürlich diskutieren die genau diesen Dreieraufbau, über den schon viel gesprochen wurde, warum Gegner setzen Kobel unter Druck als Torwart und schon schwimmen die. So wäre es nach 30 Sekunden beinahe in Frankfurt schon wieder 0-1 gestanden. Und das sind Diskussionen, da sagen die Spieler, Schein, wir wollen anders aufbauen. Wir müssen auch mal einen langen Ball schlagen zur Not. Und da soll er sehr stur sein. Aber sind das normale Diskussionen, die in jeder Mannschaft in der Krise stattfinden? Ich denke ja.
Ja.
Die Verantwortlichen glauben, dass sie da reingehören und sagen, da ist noch keine Rebellion im Gange. Deswegen sind wir überzeugt. Und der große Hoffnungsfunke, und das finde ich ein bisschen kurios vielleicht auch, speist sich aus einer Person wie Dino Topmöller, der im letzten Jahr ja eine ähnliche, oder in der letzten Saison oder zuletzt, so eine ähnliche Situation gewuppt hat mit seinem Verein. Und aus Dr. Fußball, Jürgen Klopp, der 2015 zu Weihnachten Letzter war und am Ende mit dem BVB noch Siebter wurde.
Gut,
das sind so, und das bewegt mich auch. Was ist der Hoffnungsanker? Wo sehen die das noch?
Aber das muss man jetzt einordnen. Also Topmöller war nicht so im Sinkflug wie Şahin aktuell mit dieser Mannschaft.
Korrekt.
Und bei Klopp war es damals so. Der hatte ja dann schon unbestreitbar andere Verdienste als Trainer, als Şahin. Und man hat ja damals entschieden, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt, sich von ihm zum Saisonende zu trennen. Und dann ist man sozusagen ein halbes Jahr
Blickrichtung. Das bin ja nicht ich. Ich gebe dir das nur mal so wieder,
absolut,
was im Verein so diskutiert wird. Und wenn es zum Kader geht, ich bin nicht...
Lass uns kurz bei Schein bleiben.
Ja.
Das heißt, ich höre raus, es ist noch gar nicht beschlossene Sache sozusagen, dass man sich über kurz oder lang von Schein trennt, sondern es gibt immer noch zumindest eine Resthoffnung, dass man mit ihm die Kurve bekommt.
Es gibt den Wunsch, genau, weil sie absolut extrem ungerne Trainer während der laufenden Saison entlassen. Das haben sie nach Klopp, glaube ich, nur ein oder zweimal gemacht. Mhm. Und das will man tunlichst vermeiden, auch weil auf dem Markt halt nicht der überzeugende Kandidat vorhanden ist.
Das besprechen wir gleich, Marcel. Einmal allgemein, Sie bewerten nicht die Situation von Borussia Dortmund, aber Sie haben das auch schon erlebt mit Nico Kovac beispielsweise damals beim VfL Wolfsburg und vorher unter Jörg Schmadtke auch. Wie blickt man da drauf? Kann es einen sozusagen auch ein bisschen sozusagen auch vereinen, wenn man merkt, von draußen wird sozusagen gefordert, der Trainer müsse gehen? Sagt man dann intern erst recht, nee, jetzt sind wir stur? Oder lässt man sich nur von der eigenen Überzeugung leiten?
Ganz klar die innere Überzeugung. Da geht es ja nicht darum, dass man aus Sturheit etwas macht, weil es vielleicht die Öffentlichkeit fordert, sondern man bewertet ja das, was man im täglichen Miteinander fühlt, sieht, wie sprechen sie miteinander, wie kommunizieren sie miteinander, wie arbeiten sie miteinander, folgt die Mannschaft dem Trainer, auch wenn vielleicht hier und da in schwierigen Phasen eine größere Verunsicherung zu spüren ist.
Die reinen Ergebnisse spielen aber auch irgendwann eine Rolle.
Natürlich. Es ist ein Ergebnissport und logischerweise wird ab einem gewissen Zeitpunkt dann reagiert. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass man auch in solchen Phasen eine gewisse Stärke demonstrieren kann und auch gestärkt aus solchen Phasen herauskommen kann. Das müssen die Verantwortlichen, wie wir es sind, dann auch immer bewerten. Mhm. Und natürlich dann nicht nur die Daumen drücken, sondern alle tatkräftig dann mithelfen, dass es in die richtige Richtung geht. Und bevor alle Karten liegen, müssen wir Entscheidungen treffen. Aber wenn die Überzeugung da ist, finde ich durchaus doch auch einen Weg, auch mal etwas anderes zu machen, als es die Öffentlichkeit vielleicht fordert.
Und große Parallele zur RB-Hinrunde, finde ich. Marco Rose wird zu Hause gegen Wolfsburg 5-1 verdroschen, wo dann jeder sagt, nach 7, 8, 9 Spielen in Folge ohne Sieg, das war es jetzt eigentlich. Ne? Aber die Überzeugung, die Marcel anspricht, gab es in Leipzig. Trotzdem gegen Frankfurt Pokalspiel, sehr, sehr wichtiges Spiel der Hinrunde, zusammen mit dem Trainer reinzugehen. Wie es die Mannschaft dann bestätigt hat, dass man mit Rose weitermachen möchte, ist auch, glaube ich, außergewöhnlich gewesen. Und das fehlt
kann
mir auch
so ein bisschen beim BVB. Kann mich an dieses Bild erinnern, als dann die Mannschaft auf Rose zulief und so weiter.
Genau. Der wird ja von oben, wurde von oben gestützt, Marco Rose, von der Mannschaft gestützt, dann auch auf dem Platz sichtbar von der Mannschaft gestützt. Fehlt beim BVB, finde ich.
Ja, dieses Bild hat man bisher nicht gesehen. War es ein bisschen naiv von Borussia Dortmund zu glauben, dass Nuri Sahin, der als Spieler ein Stratege war, jetzt schon diesen doch nicht ganz unkomplizierten Club im Kreuz hat?
Vielleicht hat man andere junge Trainer auch in der Bundesliga gesehen,
die es geschafft haben. Auch an Alonso war er jetzt noch nicht schon im gewissen Alter und hat auch nicht unbedingt viel Trainererfahrung gehabt. Aber es hat eben funktioniert und deswegen hat man wahrscheinlich in Dortmund nicht Schein als neuen Trainer geholt. Der war ja ein halbes Jahr im Trainerteam dabei, der kannte ja die Mannschaft.
Hat der Probe gearbeitet sozusagen.
Praktisch,
aber nicht als erster Mann.
Er durfte aber 6 Monate die Spieler tagtäglich kennenlernen, was Jürgen Klopp nicht machen würde, tagtäglich die Spieler kennenlernen. Nur ein kleiner Spaß gewesen. Aber ich sehe da hinten Sabitzer. Sabitzer spielt eine überragende Rückrunde, spielt eine überragende Europameisterschaft. Ich sehe groß. Er spielt bei Brighton, ein bisschen offensiver gespielt, ist an Toren beteiligt gewesen, hat Tore selbst gemacht. Was hat er bei Dortmund? Ich habe das zufällig mal gelesen. Kein Tor, keine Vorlage. Die Fähigkeiten hat man gekauft, die Fähigkeiten hat man geholt, aber man setzt sie nicht ein. Sabitzer wird falsch eingesetzt. Groß spielt nicht da, wo er gespielt hat bei Breiten, deswegen hat man ihn gekauft.
Das wäre aber dann an den Trainer adressiert.
Ja, das ist für mich ganz klar. Diese Spieler, die im Endeffekt auch diese Erfahrung mitbringen und jungen Spielern helfen können, den muss ich als Trainer das Vertrauen geben. Aber dieses Vertrauen, groß, mal spielt er nicht, mal spielt er rechter Verteidiger, mal spielt er auf der Sechs, dann hat er mal ein bisschen offensiver jetzt gespielt in Frankfurt, auch auf der rechten Seite ein bisschen, weil da war ja keiner. Also von dieser Seite her meine ich halt, dass er von Anfang an diesen Spielern dieses Vertrauen, Adeyemi, Bayer hat man geholt für 30 Millionen. Ja?
Du hast ja auch die Transferpolitik sehr gelobt.
Andon überzeugt, Kapitän in Stuttgart, Vizemeister. Guirassy, zweitbester Torschütze in der Bundesliga, auch vom Vizemeister Stuttgart. Bayer, Nationalspieler, überzeugt in Hoffenheim, macht viele Tore. Ich glaube, es war fast sogar der beste deutsche Torschütze in der letzten Saison. Man hat super Spieler geholt. Man hat Adeyemi. Natürlich hat sich der eine oder andere mal verletzt. Aber diese Spieler haben doch eine Qualität, die nicht nur ein Ziel haben müssen, in die Champions League zu kommen. Das ist das Minimumziel, unter den ersten 4 zu sein. Und jetzt sind sie Zehnter. Da muss ja irgendwas falsch laufen.
Also dann würdest du sagen, wenn ich das richtig verstehe, Schein holt nicht das Potenzial oder das raus, was drin wäre.
In der Mannschaft ist mehr Potenzial wie Platz 10 in der Bundesliga. Und in der Champions League zeigen sie es.
So. Hat Lothar mit Sicherheit in vielen Punkten recht. Natürlich hat Schein einige, wahrscheinlich auch zu viele Fehler gemacht. Er ist Berufsanfänger, sage ich immer, ist er ja einfach. Klar, in der Türkei schon gearbeitet, aber auf Bundesliga-Niveau noch nicht. Mit Sicherheit war das ein Fehler mit Sabitzer. Da hat er sich einfach auch eine Diskussion wochenlang selber am Kochen gehalten.
Das ist ja auch dann, fehlende Erfahrung, so eine Diskussion
genau,
aufzumachen.
Dann diese Wechselarie, nachdem du bei Madrid sensationell anfängst und das Spiel am Ende 2-5 verlierst, das geht auch auf seine Kappe. Das sind aber Sachen, die vielleicht in der Härte dann zu viel sind für den einen oder anderen Fan oder auch Verantwortlichen. Aber das war ja ein bisschen mit eingepreist. Ne? Und ich gehöre aber allerdings nicht zu den Leuten. Ich sage so ein bisschen, die haben sich von den Namen, die sie transferiert haben im Sommer, auch ein bisschen selbst berauschen lassen. Mhm. Ja, die haben für knapp 100 Millionen eingekauft. Und auf einmal heißt es dann, ach, der Große, der ist ja total langsam. Ja, das weiß man ja, aber dass der andere Qualitäten hat, aber dass der nicht der Sprinter ist. Mhm. Der läuft dafür immer mit am meisten. Und da hat Lothar auch wahrscheinlich auch recht, dass er dann falsch doch rumgeschoben wird. Aber in Gänze glaube ich einfach, man hat sich selber ein bisschen belogen bei der Einkauferei im Sommer. Da hat man sich nämlich so viel gefeiert für, ohne dass überhaupt ein Spiel gespielt war. Und jetzt stehst du da und siehst, und jetzt komme ich zum Punkt der Qualität, immer keine Mentalität, und sie haben viel zu oft keine Mentalität, ist für mich am Ende fehlende Qualität. Ich glaube nicht, dass Lothar Matthäus und all die Leute, die damals mit euch bei Bayern gespielt haben, wunderbar nochmal in der Doku alles zu sehen beim ZDF, großartig, dass da 3 Spiele der Art bei euch stattgefunden hätten. Nie im Leben. Entweder werden die Kabinenwände durchtrennt worden oder auf dem Platz wäre mal richtig was passiert.
Aber warum werden denn diese Spieler
Im Training hätten wir es wahrscheinlich untereinander geregelt.
Oder da,
im
aber ihr hättet es geregelt.
Ja, es wäre geregelt worden.
Und da wäre nicht der
aber
Trainer
sind
die
ja
arme
Spieler,
Sau
wenn ich das, wenn ich, aber sind doch Spieler gekommen, die diese Mentalität auch irgendwo bewiesen haben.
Offensichtlich nicht.
Und, ja, aber warum werden die bei Dortmund von diesen Dingen befallen, auch von diesem Auf
Weil
und
dieser
ab?
Virus da irgendwie ja, seit aber, Jahren in aber, der Kabine irgendwie in den Decken hängt. Ich weiß es nicht. Wenn das alle wüssten, dann würden sie es lösen. Ja. Fakt ist aber, ich kann das nicht immer hören, die haben doch die Qualität. Das fängt bei mir, Qualität bei Mentalität an. Wenn ich einen schlechten rechten Fuß habe, dann muss ich wenigstens
Aber der
Groß
hat auch seine Mentalität in Brighton gezeigt. Der Andon hat seine Mentalität in Stuttgart gezeigt.
Ja, aber du
der
weißt
Bayer auch, hat seine Mentalität in Hoffenheim gezeigt. Das waren doch Spieler, die auf höchstem Niveau gespielt haben, weil die Mentalität da war.
Ich habe bei denen den Eindruck, die stehen vor dieser gelben Wand und kriegen es ein bisschen mit der Muffe zu tun.
Auf der anderen Seite haben sie zu Hause viel gewonnen. Weißt du, was ich gestern gedacht habe, Lothar? Ja. Ein Kleindienst. der hätte Dortmund mit seiner Mentalität vermutlich gut getan.
Ja, dann hätten
sie... Aber Gerassi ist Mittelstürmer, war, ja.
Gerassi ist für mich der beste Einkauf gewesen, aber...
Gewesen.
Ja, gewesen. Bis vor ein paar Wochen. Was ist mit dem? Der hängt auch nur noch neben der Spur. Jetzt kannst du sagen, Mittelstürmer, Stürmer generell haben immer mal einen Monat, wo es einfach gar nicht mehr läuft und die werden halt an Toren gemessen. Aber der macht immer häufiger den Schwalben-Otto. Ja? Und das finde ich ganz bedenklich. Solche Aktionen, finde ich, als Fußballfan mag man das nicht. Und da fehlt dann für mich auch so wieder die Qualität an der Stelle.
Ein Aspekt, den wir ein bisschen zu kurz kommen. Da gab es dann auch Parallelen zu unserem Herbst. Und das soll auch gar kein Alibi sein. Weil ich finde schon, dass es ein paar Dinge gibt, die erklärbar sind. Nicht alles zu entschuldigen, weder Ergebnisse noch Auftritte, weder von uns, wahrscheinlich noch von Borussia Dortmund, wobei ich da in der Tiefe ja zu wenig bewerten kann. Aber bei uns gab es auch einen großen personellen Aderlass. Wir hatten eine extrem hohe Anzahl an verletzten Spielern, wo man sich natürlich auch kritisch hinterfragen muss, warum ist das so zustande gekommen? Warum hat man so viele Ausfälle? Und das war bei Dortmund auch so. Ich finde, und Lothar, du weißt das von deiner Zeit, du hast in solch erfolgreichen Mannschaften gespielt. Es ist schon sehr, sehr wichtig, sowohl eine personelle als auch systematische Konstanz zu haben über einen langen Zeitraum, wenn möglich, in der Saison. Nur dann kannst du das Maximum aus deinem Kader, aber auch aus den einzelnen Spielern herausholen. Und das muss man sagen, gab es weder bei Borussia Dortmund noch bei uns in Leipzig, weil wirklich viele, viele wichtige Spieler für uns den Großteil der Saison teilweise gar nicht zur Verfügung standen. Wir haben vorhin über Schlager gesprochen. Im Moment, Luke Heber steht nicht zur Verfügung. David Raum, Xavi kommen jetzt zurück. Natürlich wollen wir aus jeder Situation das Maximum rausholen. Aber ich glaube, der Kader hätte viel, viel mehr hergegeben, wenn wir nicht so eine große Anzahl an verletzten Spielern gehabt hätten. Und das ist bei Borussia Dortmund genauso. Deshalb hat auch ein Pascal Groß, der teilweise rechter Verteidiger gespielt, unter anderem gegen uns. Nicht, weil Nuri Sahin ihn ganz woanders hinstellen wollte, sondern weil ich glaube, die hatten teilweise nur 13, 14 Spieler für einen Spieltag zur Verfügung. Also man muss auch das ein Stück weit berücksichtigen, ohne dass ich da jetzt ein Alibi dafür geben
möchte. Natürlich kam das nicht schwer. Absolut. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn dann irgendwann die Dinge so verrutschen, wie jetzt auch zum Beispiel dann in Kiel. Dann fragt man sich ja, also was ist da? Also die Widerstandsfähigkeit fehlt, wenn du in Rückstand gerätst beispielsweise. Es bäumt sich keiner auf. Nachher in den Interviews, sehr selbstkritisch, finde ich sehr gut. Absolut, ist auch angebracht, muss man sagen. Aber natürlich wäre noch besser, wenn sich das dann auch in entsprechenden Leistungen auf dem Platz wiederfinden würde.
Klar, hinterher ist man dann immer schlauer, aber Thema Widerstandsfähigkeit, denke auch hier erneute Parallele zu euch. Dortmund und Leipzig hinken extrem an der Widerstandsfähigkeit. Eben auch wieder das Beispiel in Bochum, jetzt Dortmund, das Beispiel in Kiel oder in Frankfurt. Warum musst du denn so eine erste Halbzeit erstmal spielen, um dann aufzuwachen?
Genau.
Also warum gehst du nicht ins Spiel mit dem klaren Wissen, du spielst bei Frankfurt beim Dritten, wo die Tormusik häufig raschelt, wenn sie zu Hause spielen? Da ist was los.
Das ist sogar mehr als rascheln.
Also mir fehlen wirklich, also Widerstandsfähigkeit, ein sehr schönes Wort, was benutzt du, glaube ich, auch sehr, sehr gerne. Brauchst du auf dieser Qualität noch mehr als die Talente, die du dann immer wieder hervorbringst?
Lothar, jetzt noch mal einmal zugespitzt gefragt auf Schein, weil wir gleich noch mal darüber sprechen wollen, wer überhaupt in Frage käme. Traust du es ihm zu, die Dinge Besseren zu drehen?
Ich weiß es nicht, weil die letzten Ergebnisse, die letzten Auftritte zeigen mir da nicht viel Hoffnung. Aber ich wünsche es ihm, weil, wie gesagt, ich mag ihn als Interviewpartner, ich mochte ihn als Fußballspieler. Auch, er ist ein toller Mensch anscheinend, sagt jeder. Ja, ich weiß nicht, was die Herren in Dortmund oben wollen. Vielleicht ist da auch ein bisschen Unruhe, kommt da auf die Mannschaft, weil die sind sich ja auch nicht alle einig.
Zu viele? Zu viele Alpha-Tiere?
Ja, ich würde sagen, es sind 6 Alpha-Tiere.
Das ist die Frage, wie du zählst.
Ja, ich würde sagen, 6 Menschen, 6 ehemalige.
Watzke, Ricken, Kehl, Mislintat, Sammer.
5, dann haben wir 5.
Aber es ist ja nicht mehr als bei anderen großen Vereinen.
Guck ja, aber da sind auch einige ruhig. Da sind vielleicht 2, 3 vorne dran. Es gibt andere Vereine, auch der FC Bayern ist groß. Die haben auch einen riesen runden Tisch. Aber
ja, das Problem ist, dass sie nicht alle in die gleiche Richtung schwimmen.
Das ist das Problem.
Und das
können sie auch. Das wird es nie geben.
Matthias Sammer soll auch nicht in die gleiche Richtung schwimmen. Der ist ja ganz bewusst.
Wissen die Spieler, überhaupt, was Matthias Sammer?
Nein, ich glaube, die Hälfte kennt ihn gar nicht.
Weiß man das überhaupt?
Nein, die Hälfte kennt ihn gar nicht.
Die kennen ihn gar nicht.
Nee, das ist ja das Problem.
Trotzdem Einfluss.
Weil er hat schon vor einem halben Jahr, hat er schon nach einem 7:1 in Glasgow, hat er da den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, jetzt müssen Sie mal zeigen, dass Sie diese große Mannschaft sind, die Sie immer sein wollen. Das hat ihn da schon genervt, weil er diese Überheblichkeit wieder gesehen hat, diese Mischung aus überheblich und inkonstant. Das ist genau das richtige Wort, was Marcel dir gesagt hat. Es ist eine Schwarminkonstanz da. Mhm. Und um das nochmal abzuschließen, Julian Brandt ist ein super Fußballer, ein cleverer Kopf, total sympathischer Kerl, aber das ist ein Premium-Mitläufer. Wenn es läuft, ist er auch super. Aber er ist nicht derjenige, der vorangeht und 3-4 Spieler am Stück die Richtung vorgibt.
Das dann kann brauchst du aber neben ihm die Spieler, die da vorangeben und ihn im Endeffekt den Rücken frei halten.
Ja, Emre Can ist nur mit sich selbst beschäftigt.
Eben. Und ein Dauerthema?
Haben sie selber im Sommer zum Kapitän weitergemacht? Das sind so diese Probleme, die sich durch die Jahre ziehen.
Lothar, jetzt sprechen wir mal über 1, 2, 3 Namen, die in Frage kämen. Sehr spannend fand ich, gestern kam, weiß nicht, ob es bei euch war, bei uns, Jogi Löw. Wäre das ein Kandidat? Mit seiner Erfahrung, der allerdings lange nicht mehr auf Vereinsebene unterwegs war.
Ja, er ist eigentlich sehr lange draußen aus dem Geschäft. Ja, hat er auch im Endeffekt zwar Erfolge gehabt, aber wenn ein Trainer jetzt aus dem Clubfußball seit 20 Jahren draußen ist, dann glaube ich, ist es jetzt nicht der Heilsbringer für Borussia Dortmund. Aber natürlich steht dann eine Persönlichkeit da vorne.
Was kein Geheimnis ist, dass Erik ten Hag bei Matthias Sammer einen sehr, sehr guten Ruf genießt.
Frühere Trainer von Manchester United, dort aber auch nicht durchgehend erfolgreich.
Ja, aber die kennen sich noch aus Münchner-Zeiten.
Ja, also schätzt ihn sehr, Sammer, ten Hag. Die Frage ist, bekommst du den Ajax ten Hag oder den United ten Hag?
Bei Ajax mehrere Titel geholt. Was ist mit Urs Fischer? Den hat...
Nein,
heute in
einem... Ja, das habe ich auch gelesen, aber auch der Kollege unterhält uns.
Walter gerne. Straten?
Ja, Walter Straten schreibt immer sehr lustig und gut, wie ich finde. Nein, Urs Fischer, das ist meine Information aus dem Verein, ist nichts dran. Auch an Ten Hag angeblich nicht. Der war da
an
immer
wieder. An wen ist denn was dran?
An wen ist denn was dran? Da machen sie den großen Geheimniskrämerei rum. Nachdem, glaube ich, Roger Schmidt und auch so Wagner und so mehrere Kandidaten haben ja schon gesagt, danke, ich stehe nicht zur Verfügung, ich habe Besseres gerade vor. Deswegen müssen sie, glaube ich, immer wieder mal ihre Shortlist überarbeiten.
Hm. Und ist das vielleicht das
also für Nuri,
dass er zurzeit immer noch mal wieder eine Chance bekommt?
Genau, weil diese Club-WM kann das auch. Haben.
Ja, genau. Club-WM ist ja noch lange hin.
Nee, aber da meine ich wegen der Ausfälle, die da an Kohle passieren können, kann das auch ein Vorteil am Ende für ihn sein.
Hm. Spannender Name, was wir hören für den Sommer zumindest, wäre Sebastian Hoeneß, der mit einer Klausel ausgestattet ist. 7 bis 8 Millionen würde er kosten. Andere Frage, tut er sich in seiner Position jetzt Borussia Dortmund an im Sommer?
Wäre es aktuell eine deutliche Verbesserung? Also die Frage muss man ja schon stellen. Der VfB ist ja wieder auch auf einem sehr, sehr guten Weg, ist Champions-League-Teilnehmer und könnte in der kommenden Saison auch wieder die
Champions League erreichen. Und hat viele Spieler an Borussia Dortmund verloren.
Ja. So, das ist mit Sicherheit ein heißer Kandidat, aber ich glaube, unter Umständen sucht auch RB im Sommer und Leverkusen braucht im Sommer. Da ist Dortmund nicht mehr alleine auf der Fläche dann.
Also wenn ich Marcel Schäfer eben richtig verstanden habe, dann suchen die
nicht. Ich habe ja eventuell gesagt.
Eventuell, okay.
Also,
Lothar, hast du noch einen Namen?
Ne, sind ja schon einige Namen gefallen.
Gut, also abschließend, ich habe ja Nuri Sahin auch gesprochen in Kiel. Egal, wie er sportlich im Moment unterwegs ist, mir hat sehr imponiert, wie er sich da verhalten hat. Er nimmt das auf sich, er versucht, durch diese Krise durchzugehen. Das ist nicht so leicht bei diesem Club. Er ist 36 Jahre, da ist sehr, sehr viel auch Druck auf dem Kessel. Er versucht, die Situation zu drehen. Am Dienstag bekommt er die Chance und alles Weitere werden wir dann sehen. Wir sprechen gleich über den Wechsel von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt zu Manchester City. Und wenn wir dann noch die Zeit finden, auch kurz über die Bayern und das Comeback von Leon Goretzka als Stammspieler. Bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und haben die Lösung für Borussia Dortmund gefunden für den Fall, dass Nuri Sahin es doch nicht schafft. Matthias Sammer für 5 Monate, Lothar?
Ja, der macht's nicht. Ich glaube, die haben sie auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal an ihn gebackert, aber nee.
Dann und du stehst nicht zur Verfügung, weil du bei uns bleibst.
Genau, und dann eher schon Jogi Löw von außen auch mal einer. Vielleicht ganz sicher, er hat ja Erfahrung, er will ja irgendwo zurück, aber nicht als längere Lösung.
Aber für 4 bis 5 Monate zum Saisonende wäre es möglich.
Nochmal, schönste wäre, wenn Sahin am Dienstag in Bologna gewinnen würde, dann eben auch mal wieder ein Bundesligaspiel. Und dann wird es ruhiger auch in Dortmund und die Spieler haben vielleicht mehr Selbstvertrauen und erreichen noch ihre Ziele. Das wäre eigentlich immer so mein Wunsch, weil ich immer eigentlich das Beste wünsche. Aber wir warten ab.
So, und das Beste wünschen auch die Eintracht-Fans. Omar Marmoush, auch so kann Abschied gehen. Es waren sehr emotionale Bilder am Freitag. Er hat nicht mehr mitgespielt. Er wird aller Voraussicht nach, der Medizincheck steht, stimmt ja, ne?
Steht.
Steht noch aus, aber ansonsten wird dieser Wechsel über die Bühne gehen. Man hört 75
plus 5,
plus 5 an Boni. Omar Marmoush wird gefeiert. Hat großartig gespielt. Ich habe ihn auch mehrfach gesehen. Also er war schon irgendwie so der absolute Glanzpunkt bei Eintracht Frankfurt. Und Sie, Marcel, kennen ihn auch aus Wolfsburg. Haben Sie damals ihm diesen Werdegang zugetraut? Offensichtlich nicht, sonst hätten Sie ihn nicht abgegeben.
Wir haben ihn ja in dem Fall nicht abgegeben, weil es ja seine freie Entscheidung war.
Vertrag,
weil der Vertrag ausgelaufen ist. Und wir haben wirklich probiert, ihn davon zu überzeugen, weiterhin in Wolfsburg zu bleiben. Er ist ja in der U23 zu uns gekommen aus Ägypten. Muss sagen, er war damals schon wirklich ein außerordentlicher Profi mit einer Top-Einstellung, hat wirklich auch außerhalb des Platzes sehr, sehr viel gearbeitet, an freien Tagen ins Trainingszentrum gekommen. Muss man sagen, das, was bei uns vielleicht so in letzter Konsequenz so ein bisschen gefehlt hat, war die Effektivität, wo er hier und da bei Triplings oder bei Torabschlüssen vielleicht nicht ganz die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber er hat sich in den letzten Jahren bei Frankfurt dann wirklich außerordentlich entwickelt. Freue mich riesig für ihn, weil es einfach auch ein harter Arbeiter ist und natürlich auch ein außerordentlich guter Fußballer.
Ja, und Felix, was bedeutet aber das für Eintracht Frankfurt, dieser Abgang? Wie sehen das die Fans?
Wir haben es gerade gesehen, der Publikumsliebling verabschiedet sich aus Frankfurt, schlägt sich natürlich auch im Netz wieder kaum negative Kommentare, so ähnlich wie es dann eben im Stadion auch war. Aber auch der sportliche Verlust ist riesig. 15 Tore, 10 Vorlagen in 17 Spielen. Das ist einfach absolute Spitzenklasse in der Bundesliga, die Manchester City sicher auch zu spüren bekommen wird, im positiven Sinne. Die Frage aber eben nach dem Sportlichen, schafft die Eintracht ohne Marmoush die CL-Qualifikation? Und immerhin 76% sagen ja, also auch ohne Omar Marmoush traut man der SGE das durchaus zu. Einfacher wird es ohne den Torjäger aber sicher nicht.
So ist das, Lothar. Was glaubst du?
Ja, viele Bundesliga, nicht nur Eintracht Frankfurt, hat Spaß gemacht, in den letzten Monaten zuzugucken. Und
Kann das die Champions League-Quali kosten? Also am Freitag war es ja erstmal so, dass es trotzdem funktioniert hat.
Schon stabil gewesen, würde ich sagen, die Frankfurter. Ja, von Anfang an hellwach. Und sie kennen die Situation. Wenn jemand geht, dann ist Markus Grösche eigentlich auch da schon vorbereitet. Er hat ja am Burkhardt von Mainz 05 schon einen Liebesbrief geschickt, sozusagen, auch für einen Winterwechsel. Aber den verbietet Mainz. Und vielleicht hat er noch die eine oder andere Option in den nächsten 15 Tagen. Ich bin überzeugt, dass Markus Grösche schon seit langem auf diesen Wechsel vorbereitet war, um einen Nachfolger für Marmoush zu finden. Und ich bin überzeugt, dass wahrscheinlich da noch in dieser dieser Transferphase was passiert.
Interessant.
Du musst ihn ersetzen. Wenn du jetzt 80 kriegst für ihn, 75 plus 5, dein bester Mann in der Offensive, den
ablösefrei geholt, ne?
Ersetzen,
von euch.
Also damals, die Magie aus Frankfurt, Stürmer zu verkaufen, die dann aber eigentlich nicht funktionieren. Jovic, Rebic, Valer, Silva müssen wir auch mit nennen. Wir müssen Kolo Muani nennen, der für 95 Millionen gewechselt ist. Also Stürmer verkaufen kann man in Frankfurt, jetzt müssen sie aber einen neuen holen.
Und das kann man eigentlich auch in Frankfurt.
Stimmt.
Die große Herausforderung steht dann immer wieder, wenn man solche Topspieler verlässt. Alle anderen Clubs wissen auch, was man eingenommen hat. Und der Wintertransfermarkt ist ja bekanntlich eher schwierig. Das bedeutet, man bekommt Spieler, die vielleicht mit ihrer aktuellen Situation beim Club nicht zufrieden sind, oder man bezahlt Mondpreise. Und das will ja eigentlich auch keiner. Deshalb ist es
auch
nicht unmöglich. Und Markus Grösche ist da mit Sicherheit der richtige Mann. Und er hat es ja schon mehrfach bewiesen, dass er zum einen vorbereitet ist und immer jemand in der Hinterhand hat, wo schon mehrfach die Frage gestellt wurde, wie soll es weitergehen, wenn Kolo Muani geht. Omar ist gekommen und ich glaube, er wird die passende Antwort auch jetzt
finden. Passt denn Marmoush zu City? Bei City hast du ja noch deutlich weniger Platz als in Frankfurt. Und mein Eindruck ist, dass Marmoush schon jemand ist, der mit Tempo am stärksten ist.
Ich glaube, dass das eine Win-Win-Situation sowohl für den Club als auch für Omar ist. Und auch ein logischer Schritt für Omar Marmoush, der tolle Leistungen in der Bundesliga gezeigt hat, jetzt zum Top-Club wie City zu gehen.
Ja, im Endeffekt sieht man ja, wie der Wechsel abgelaufen ist. Sehr ruhig, Marmoush wurde gefeiert. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Frankfurt bekommt eine Riesenablöse, Manchester bekommt ihren Wunschspieler und Marmoush geht zu einem der besten Clubs in der ganzen Welt. Also von dieser Seite gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur Gewinner.
Trotzdem spannend, dass City im Winter auf die Überlegung kommt, bei uns läuft es nicht, Wir setzen mal 80 Millionen um reine Ablöse.
Ja.
Gehalt knapp zweistellig netto hören wir pro Jahr. Also sagen wir 130, 140 Millionen auf die Vertragslänge, um Omar Marmoush aus Frankfurt zu holen. Dass wir vielleicht aus der Krise rauskommen. Den Kuchanov aus Lens holen sie ja auch noch für über 40 Millionen. Geld scheint immer noch nicht ausgegangen zu sein.
Glaube ich auch. Schwerer Verlust für die Bundesliga, ne?
Ja, absolut.
Geht ja um Attraktivität, Auslandsvermarktung. Ja. Ist das natürlich ein herber Verlust.
Ja, und irgendwie auch eine total frische Type, muss man sagen. Ne? Also wir denken so an diese lustige
Maske. Also welcher Verein hat das zuletzt gemacht, wenn du so einen Topspieler im Winter verlierst, für viel Geld, wo die Fans natürlich auch sofort wieder mit Kommerz und sowas kommen können, dass der da so gefeiert wird. Ne?
Das ist die Stimmung zurzeit in Frankfurt. Ich bin häufig im Stadion von Frankfurt. Ich komme mit den Fans in Kontakt und so weiter. In Frankfurt seit Jahren ist das eigentlich irgendwo normal, auch wenn sie mal eine schlechtere Phase gehabt haben. Und jetzt verabschieden sie einen. Wir haben es ja gerade ein bisschen so diskutiert, könnte ja die Champions League Qualifikation kosten, wo sie ja jetzt im Endeffekt super dastehen, weil eben andere Mannschaften nicht abgeliefert haben. Deswegen die Frankfurter im Endeffekt auf Champions League Kurs. Und du gibst deinen besten Torjäger an. Also ich glaube schon, dass Markus Grösche da schon was im Hinterhändchen hat oder Doppmüller eine Lösung.
Um das aufzufangen.
Wie Knauf es ja bewiesen hat am Samstag. Aber Marmoush kannst du nicht intern auffangen, weil der ist einfach nicht da, dieser Spieler, der Marmoush im Endeffekt, sagen wir mal, heranriechen kann.
Und ich glaube, in der Ablöse, Lothar, findet sich auch so ein kleiner Fallschirm, so ein bisschen in der Ablöse, falls die Champions League-Quali nicht geschafft worden oder werden sollte.
Total. Ne? Also aber Win-Win-Win vielleicht,
wenn wir es gerade hatten. Aber wir müssen jetzt noch zu den Bayern, weil sonst schaffen wir es nicht. Oder war es...
Das war nur André Silva, habe ich gerade so im Auge.
Ja, ja.
Unzufrieden?
Ja.
In Frankfurt funktioniert?
Ja, aber ein ganz anderer
Stimme. Vielleicht nimmt man den Hörer ab.
Wäre das was?
Ein ganz anderes Profil.
Absolut,
muss man klar sagen.
Kuriert aber wenn eine die Frankfurter anrufen
kleinere würden? Muskuläre Verletzung aus. Die Frage stellt sich nicht, weil ich glaube, Markus Grösche ist immer vorbereitet. Ja. Von daher hat er noch nicht angerufen und dann denke ich, dass es kein Thema ist.
Wenig darauf hin. Die Bayern gestern gegen den VfL Wolfsburg, Frank Buschmann, gab viele Tore.
Leon Goretzka war Mann des Spiels beim 3:2 der Bayern über den VfL Wolfsburg. In der 20. Minute die Bayern mit gutem Pressing, dann landet die Kugel bei eben jenem Leon Goretzka. Der zieht einfach mal aus der Distanz ab, Führung für die Münchner. Aber der VfL Wolfsburg blieb immer wieder mal gefährlich und traf durch Mohamed Amoura, der ein klasse Spiel machte, sein 7. Saisontreffer. Noch in der ersten Halbzeit Michael Olise aus der Distanz, Fela Grabara, die erneute Führung für die Münchner, die deutlich überlegen waren, mehr vom Spiel hatten und so zum nächsten Treffer kamen durch erneut Leon Goretzka. Doppelpack. Dann wieder der VfL Wolfsburg und mit unglaublicher Schusstechnik wieder Amoura, Saisontor Nummer 8 zum 2:3 aus Wolfsburger Sicht. Dabei blieb's.
Ich glaube, was er gezeigt hat, ist, dass man einfach immer professionell umgehen muss mit seiner Situation. Das ist nicht nur Leon, das passiert immer wieder in einem Kader, in einer Karriere, dass es mal für dich passiert oder dass es mal für eine andere Spieler passiert und letztendlich, wenn du dann Arbeit machst und du bleibst ruhig, dann kommen immer die Qualitäten nach oben. Und für uns ist das top, weil wir haben natürlich uns immer gewünscht, dass wir diese Konkurrenz haben, dass wir diese Qualität haben und wir haben das.
Also, Mann des Spiels, Felix, Leon Goretzka, so wird er gefeiert.
So ist es. Mit einem Doppelpack kann man sich jetzt überlegen, welche Spitznamen man ihm verpasst. Leon Goal-Retzka gab es schon öfter. Leon Score-Retzka schmeiße ich da mal noch mit rein. Auf jeden Fall über 100 Ballkontakte und eine Passquote von 97%. Kann sich sehen lassen. Entsprechend positiv äußern sich natürlich auch die Mitspieler. Joshua Kimmich zum Beispiel über ihn. Ich freue mich sehr für Leon. Im Fußball geht es schnell und vor allem um Leistung. Wenn du kontinuierlich gute Leistungen zeigst, stehst du auch auf dem Platz. Leon hat seine Chance genutzt und sich belohnt. Viele Fans, aber eben auch die Mitspieler würden ihn gern behalten in München über den Sommer hinaus.
Lothar, wie siehst du das? Wird das Comeback der Saison?
Ich war immer hinter Leon gestanden, weil ich seine Fähigkeiten schätze, vor allem auch seinen Charakter. Ja, er ist ehrlich, geradlinig, raus, gibt auf dem Platz alles. Sonst hätte er dieses Comeback im Endeffekt nicht geschafft. Wenn du eigentlich so als Verkaufobjekt 3 Monate gehandelt wirst, man legt ihn nahe, er soll gehen. Aber er hat gesagt, nein, ich schaffe das hier, ich werde mich durchbeißen. Er hat an sich geglaubt. Ja, und er wusste, dass die Spieler auch in ihn glauben. Und ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig, dass er das geschafft hat, gegen diese Widerstände anzukämpfen. Und es zeigt einen Charakter. So ein Spieler würde Borussia Dortmund zum Beispiel brauchen.
So sieht's aus. Ganz genau.
Und wie hat er es gepackt? Nur mit fußballerischer Leistung. Kein Skandalinterview, nicht gepöbelt, nicht laut geworden. Auf dem Platz umgesetzt. Bemerkenswert, finde ich. Tolles Comeback.
Ja, und jetzt nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Für mich war es ja sowieso ein bisschen überraschend, dass man Kimmich und Goretzka, diese Doppel-Sechs, erfolgreiche Doppel-Sechs bei Bayern München, irgendwann so ein bisschen auseinander. Der eine hat nicht mehr gespielt, der andere hat dann rechts hinten gespielt. Dank Thomas Tuchel wahrscheinlich. Ja, war so die Zeit, wo das ein bisschen gebröckelt hat. Aber jetzt sind beide wieder da. Ja, und sind wieder der neue FC Bayern. Und Goretzka mit seinen Toren gestern, ja, den Unterschied gemacht. Kimmich macht ihn schon über die ganze Saison hinweg. Eigentlich der Kopf der Mannschaft, der Leader der Mannschaft. Und ja, die beiden passen einfach gut zusammen. Und deswegen freut sich auch Kimmich für Goretzka, weil er weiß, was er von Goretzka auch zurückbekommt.
Würdest du denn sagen, dass die Bayern ihren Plan, Goretzka zum Ende der Saison abzugeben, jetzt überdenken müssen? Also hat Goretzka jetzt plötzlich wieder eine Zukunft über die laufende Saison hinaus?
Erstens ja, und zweitens hat er wahnsinnige Sympathiewerte bei den Fans des FC Bayern. Deswegen wäre er für mich kein Verkaufsprojekt, sondern ich würde mit Goretzka, wenn die Leistung weiterhin so stimmt, würde ich im Endeffekt eher über eine Verlängerung nachdenken.
Ja?
Ja. Er ist 29, glaube ich, oder was?
Ja, wie alt ist er?
30?
Ja,
sowas in der Art, 30, aber mindestens eine Verlängerung käme noch in Frage. Aber das wäre natürlich wirklich eine Wende. Aber du bist dafür, mit ihm sogar...
Ja, ich bin ein bisschen Fan von Goretzka, weil er so ein Box-zu-Box-Spieler ist, ja, der torgefährlich ist, nicht nur von außerhalb, sondern auch als Spieler. Er geht immer wieder in den Strafraum rein, er spielt die Bälle, er schleppt die Bälle, er spielt sie nach außen, bleibt nicht stehen, geht in den Strafraum rein. Und solche Spieler gibt es sehr selten, ist zweikampfstark, hat Erfahrung, hat Erfolge vorzuweisen. Das brauchst du, um beim FC Bayern im Endeffekt dann sich auch durchzusetzen.
Gut, erstmal nach vorne gedacht. Vertragsverlängerung für Goretzka, das wäre wirklich eine Wahnsinnswende. 29 Jahre ist er alt, wird im Februar 30. Was sagen Sie so von außen, wenn Sie das sehen, wie er sich durchgebissen hat, losgelöst von den Überlegungen, die die Bayern auch aufgrund der Gehaltshöhe zu Goretzka angestellt haben? Das
ist einfach eine tolle Entwicklung, wo man sagen muss, er hat sich wirklich nicht leiten lassen, hat sehr professionell gearbeitet und dass er so zurückkommt, wie Lothar eben erwähnt hat, das spricht für eine unglaubliche Charakterstärke und Widerstandsfähigkeit. Eigentlich das, was wir den ganzen Abend diskutiert haben, verkörpert Leon Goretzka, der sicherlich diplomatisch ausgedrückt nicht die allereinfachste Situation beim FC Bayern hatte. Und trotzdem ist es schön, einfach zu sehen, dass es sowas gibt und dass er mit solchen Leistungen zurückgekommen ist und im Moment wirklich auf sich aufmerksam macht.
Lothar, auch diskutiert wird bei den Bayern die Frage der Torhüter. Du kannst uns helfen, Philipp. Obig vom 1. FC Köln wird gehandelt. Dort nur zweiter Mann. Warum soll er den Bayern letztlich perspektivisch helfen können?
Weil auch Daniel Peretz zum einen noch ein paar Wochen ausfallen wird und weil der RC Lens ein Angebot abgeschickt hat für Daniel Peretz. Und Jonas Obig, der sich mit ihm beschäftigt, einer der talentiertesten U21-Keeper, die wir in Deutschland haben. Startete als 1 in Köln, jetzt Nummer 2, Schwebe spielt wieder. Aber die Bayern wollen Jonas Obig noch im Winter holen, perspektivisch kurzfristig jetzt Nummer 2.
Und perspektivisch als 1?
Das wird sich zeigen. Noch ist er in Köln.
Aber für mich ist macht das Sinn? Weil eigentlich schwebt ja immer auch noch Nübel da drüber.
Ich glaube, von Nübel sind Sie nicht so hundertprozentig überzeugt.
Sieht
nicht
so aus. Also der Obig-Transfer wäre für mich, nur aus meiner Perspektive, eher ein Gnadenstoß für Alex Nübel.
Wäre es das für Nübel, wenn Obig käme?
Ja, den holt man ja auch, weil man ihn beim FC Bayern spielen lassen möchte. Ja, natürlich kann er bei Neuer noch ein bisschen lernen, 1,5 Jahre. Aber er... FC Köln, zweite Liga, hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen in Köln. Ja, weil Köln mit ihnen waren sie nicht da gestanden, wo sie jetzt stehen. Ja, es ist natürlich ein talentierter Torhüter, hat auch U21-Erfahrungen gemacht. Aber trotz alledem, Bayern München ist Bayern München und nicht irgendwie ein Verein, der da ein Risiko hat. Ich glaube nicht, dass Bayern München ihn holt als Peres-Nachfolger, das ist richtig. Aber andererseits, wenn Neuer irgendwann doch 2026 aufhören sollte, er wird ein Jahr verlängern, dann müssen sie noch mal ins Regal woanders hingreifen. für eine wahre Nummer 1 mit Erfahrung, internationale Erfahrung, Erfolge. Und das ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer.
Wir haben eben über ein Comeback gesprochen, Leon Goretzka.
Bochumer Junge.
Bochumer Junge, der nicht zu Dortmund gehen wird. Aber wenn wir nochmal ganz kurz 30 Sekunden auf den BVB schauen, gibt es Überlegungen in dieser prekären Situation, dass der starke Mann über viele Jahre, Aki Watzke, da nochmal wieder mehr ins operative Geschäft eingreift?
Will er im Herbst ausscheiden. Das ist deswegen ja auch an Lars Ricken die Sportkompetenz schon übergeben. Also auch darum gibt es immer wieder zuletzt auch Gerüchte. Und mit Sicherheit wird er auch selber damit schon schwanger mal gegangen sein an dem einen oder anderen Abend nach einer Pleite. Ich denke, ich kann das aber ziemlich sicher ausschließen, weil er damit einfach viel mehr Schaden anrichten würde, als dass er den Verein nutzt. Weil er in dem Augenblick, wenn er sagt, ich gehe doch wieder in die operative Vollfunktion hier, dann zerstört der Lars Ricken, dann zerstört der Kehl, dann kannst du die alle gleich mit irgendwie vor die Tür stellen, weil was ist das bitte für eine Geste, wenn ich nach einem Dreivierteljahr merke, die können es doch nicht und ich übernehme jetzt wieder. Und auch was wirft das für einen Schatten auf sein Selbstverständnis?
Ja. Also. Und das sind ja eigentlich auch Leute, denen man zutraut, Kehl, Ricken, auch auf Strecke etwas zu entwickeln.
Aber das ist jetzt die Reifeprüfung, die wir da jetzt haben.
Absolut, absolut.
Gerade für Lars Ricken. Wir hatten ja auch ein Beispiel in München vor kurzer Zeit. Ähnlich. Uli Hoeneß war ja auch draußen. Hat auch Leute eingesetzt und hat dann alles wieder verändert.
So, jetzt das Spiel, das eben zu Ende gegangen ist. Leo, oder noch läuft? Werder? Läuft noch. Ich weiß nicht, wie es steht.
Ach so. Ich mach's mal anders. Na. Selten ist ein Teasing so leicht gefallen. Ich sage euch mal, die Bremer erste Halbzeit, also die erste Halbzeit aus Sicht der Bremer. Ein frühes Gegentor, zwei Abseitstore, eine rote Karte, die vom VAR eingekassiert wird, ein spätes Gegentor und ein nicht gegebener Handelfmeter. Hast du noch was?
Das war nur die erste Halbzeit.
Das war nur die erste Halbzeit.
Ja. Läuft auf die Frage zu, wie steht's?
Ja, Augsburg führt und was wirklich verrückt ist, ne, immer, also der geschätzte Kollege Lukas Vogelsang hat mal bei uns gesagt, Augsburg ist das längste One-Hit-Wonder der Bundesliga-Geschichte. Immer wenn du denkst, es wird eng bei denen, fangen die plötzlich wieder an zu gewinnen.
Die wissen, was sie können. Also echt, Augsburger, wie du sagst, immer dann, wenn man sie braucht, sind sie da.
Ist wie mit Helmes.
Ja. Ähnlich. Vom Lachschäfig, verstehe nicht.
In diesem Sinne, nein, wunderbar.
Anerkennendes Lachen.
Anerkennendes Lachen, genau so. Besser hätte ich es jetzt nicht sagen können. So, und ich verabschiede mich mit einem anerkennenden Lachen von unserer munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky90 und verweise auf die XXL-Highlights gleich im Anschluss. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.